So, willkommen zu Dev Radio 102,6 auf Free FM. Das heutige Thema ist ein ganz besonderes, weil ich alleine bin und dachte ich mir, das muss man ausnutzen und mal einmal über die Sachen labern, die einen selber persönlich ganz schön ankotzen oder interessieren. Und zwar ist das Thema heute, wie man sich im Internet schlau machen kann. Im Endeffekt geht es darum, dass irgendjemand sagt, Homöopathie funktioniert. Und dann, wie kannst du jetzt verifizieren, dass diese Person die richtigen Informationen hat oder dass er nicht lügt oder dass er seine Idee nicht auf falschen Informationen basiert? Was macht man jetzt? Erst einmal gehe ich persönlich immer auf Wikipedia. Ich schaue mir an, was Wikipedia dazu sagt. Zum Beispiel beim Beispiel Homöopathie sagt es halt, das ist von 1800, schieß mich tot. Samuel Hahnemann hat da ein Konzept erfunden, dass man Gleiches mit Gleichem bekämpfen kann. Daher kommt der Name Homo für gleich. Und man soll es so weit in Wasser auflösen, dass im Endeffekt kein Molekül von der originalen Substanz mehr in diesem Gewässerchen drin ist. Und nun könnte man alleine schon darauf basieren, dass das alles schon totaler Quatsch, weil das fundamentale Physikwissen, was wir aus der Welt kennen, ist halt, das kann nicht funktionieren, weil die kleinste Substanz, die noch wertvolle Informationen hat oder die noch zwei Substanzen voneinander unterscheidet, es ist halt irgendwie entweder Moleküle oder bei Gasen, es ist halt Atome. Aber Samuel Hahnemann oder Homöopathie sagt, das ist nicht so, sondern das Wasser kann sich Dinge merken. Wasser merkt sich also die positiven Effekte von der originalen Substanz, die du da drin hast, und dann wird es halt auch aufgelöst und sowas. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Argumente, das funktioniert ja so toll bei den Leuten, also kann man ja einfach sagen, nee, das kann nicht funktionieren, das ist Bullshit. Lass uns das mal angucken. Dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Man geht dann wieder auf die Webseiten für zum Beispiel das Institut für Homöopathie in Deutschland, oder wenn man nach England geht, wo das auch sehr bekannt ist, dann kann man dann das National Healthcare System oder so, die sind glaube ich auch stark so Homöopathie basiert, dann kann man dahin gehen, dann kann man schauen, was die sagen, und da die ja investiert sind in diese Technik oder Technologie oder wie man das so nennen möchte, muss man das natürlich mit einem, ja, wie sagt man so schön, Grain of Salt nehmen auf Englisch. Und das ist erstmal der erste Schritt, den man sehen kann. Man ist persönlich erstmal skeptisch, weil das kann nicht funktionieren, aber es glauben so viele Leute, da muss doch irgendwas dran sein. Das ist normal, es ist oftmals so eine Art von, ja, Argument populi. Das ist sehr populär, deswegen muss da was dran sein. Also, was macht man? Man geht entweder zu Seiten, die da entweder ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, oder wenn man gleich so dieses Wissen hat, dann kann man auch gleich auf diese in die medizinischen Journale gehen. Also PubMed ist so eine Suchmaschine für wissenschaftliche Studien, die anzeigt, dass so und so viel. Du kannst halt immer die Abstracts und die Summaries lesen und sowas und kannst auch dann einen Link verfolgen. Manche Journale haben einen kostenfreien Zugang, manche haben kostenpflichtigen. Das ist natürlich immer ein bisschen schlecht, wenn man dafür bezahlen muss, dass man rausfindet, dass es nicht funktioniert. Aber im Endeffekt, das ist im Endeffekt der perfekte Weg. Wenn man sich auskennt mit den Sachen und man weiß, wie klinische Studien funktionieren, oder man hat nur gewisse Ahnung davon, wie es funktionieren kann, dann geht man dahin und schaut, okay, hat es denn einen Effekt? Weil bevor es keinen Effekt hat, müssen wir es nicht erklären. Also schauen wir, hat es einen Effekt? Ich kann euch schon mal vorwegnehmen, bei Homöopathie, es gibt keinen Effekt. Homöopathie funktioniert nicht. Es funktioniert in seltenen Fällen, und das ist immer, wenn die Studien von einem Homöopathie-Proponenten, ich weiß nicht, das Deutsch heißt, jemanden, der dahinter steht, der investiert ist in die Technologie oder in die Sache, dann funktioniert es aber auch nur, wenn seine Studien mit einer kleinen Handvoll Leuten gemacht wird. Also ich glaube, ich habe mal in einer vorherigen Sendung darüber gesprochen, da gab es eine Meta-Analyse von The Lancet, das ist ein englisches bekanntes Medizinjournal. Und Die haben halt die Studien analysiert, die über Homöopathie gemacht wurden. Und da war das so, dass Studien ab 13 Leute reingenommen worden sind. Die wurden halt mal als hervorgezogen, als Homöopathie funktioniert. Hier, wir haben es mit 13 Leuten getestet, es funktioniert. Es hat einen höheren Effekt als den Placebo-Effekt. Dass der Placebo-Effekt nicht existiert, kann ich später nochmal drauf zukommen, aber erstmal, wir akzeptieren es. Es gibt einen höheren Effekt als den Placebo-Effekt. Studien, die mit, ich glaube, es geht hoch bis zu 5.000, 6.000 Leuten, also in einer klinischen Studie, gemacht worden sind, da funktioniert Homöopathie nicht. Nun kann man das ein bisschen kritisch, ich meine, ich lese solche Sachen auch nur als Second Source, also ich gehe dann halt zu diesen The Lancet zum Beispiel, wo die es halt schon für einen gemacht haben, weil ich persönlich Medizin, da kenne ich mich nicht aus. Guck darauf, man sieht halt, je besser, je professioneller die Studien gemacht worden sind, desto kleiner oder desto weniger ist der Effekt von Homöopathie. Nun könnte man bereits hier sagen, okay, das ist Schluss, Homöopathie funktioniert nicht, aber sie hören nicht auf. Ich meine, es ist eine Multimillionengeschichte auf der ganzen Welt sogar, dass Homöopathie funktioniert. Also was macht man? Man schaut sich dann zum Beispiel Diskussionen zwischen zum Beispiel einem Wissenschaftler oder einem Populärwissenschaftler und einem Homöopathen an und guckt dann, wie die Argumente von denen sind. Weil ich persönlich weiß, ich lerne am meisten davon, wenn ich Diskussionen sehe. Also wirklich bashen gegeneinander, der mit den besten, ja nicht mit den besten Argumenten, der mit den meisten Beweisen gewinnt im Endeffekt. Und da gibt es manchmal sehr lustige Geschichten, weil oftmals, ich will jetzt natürlich nicht generalisieren, aber wenn man sich die Diskussion anguckt, dann zitiert der eine natürlich hier Studie X und Meta-Analyse X hat gesagt, Homöopathie hat einen höheren Effekt als Placebo-Effekt. Nun sagt der Gegner, ist lustig, dass du die Studie zitierst, weil die Studie hat der Typ, der die Studie geschrieben hat, revidiert, 2 Jahre danach, weil er sie nochmal durchgeschaut hat. Er hat nochmal Feedback bekommen, hat sie nochmal durchgeschaut, gesehen, oh, ich habe hier methodologische Fehler entdeckt, die habe sie korrigiert und jetzt sehen wir, es gibt keinen Effekt. Also, ich wollte damit nur darstellen, dass es, manchmal muss man wirklich rein und wirklich suchen, untersuchen und das ist, ja, das ist ziemlich scheiße, aber das ist manchmal wirklich notwendig. Aber manche Sachen sind auch nicht so. Ich meine, ich persönlich, bei dem Beispiel kann man ja sagen, man hätte eigentlich schon aufhören können, weil es hat keine Basis in der Realität. Aber es wird ja oft immer gesagt, ja, es kann ja funktionieren, weil Quantenmechanik und so, ne? Wir leben in keinem deterministischen Universum und all solche Pseudo-Sachen kommen da dann her. Auf jeden Fall, das war denn die Einleitung. Es gibt wirklich Themen, die mich persönlich interessieren, die man analysieren muss. Und manche sind halt wichtiger und manche sind halt unwichtiger. Worum es jetzt. Also ich kann auch meine Motivation nochmal erzählen. Also meine Motivation ist einfach dieses. Ich bin sehr interessiert in diese alternativen Medizin und Konspirationstheorien, also Verschwörungstheorien und sowas. Und da. Weil es ja so viele, es sind halt verschiedene Gebiete und zum Beispiel bei Verschwörungstheorien, da kommen richtig viele verschiedene unterschiedliche Gebiete mit ins Spiel rein, bei denen man natürlich als Laie oftmals davor steht und denkt, oh shit, was soll ich jetzt machen? Nehmen wir mal das Beispiel, Mondlandung hat nicht funktioniert. Also es gab keine Mondlandung. Dann liest man natürlich auf diesen Webseiten, dass moonlandinghoax.com oder was man da halt hat, liest man halt die Argumente, dass warum gibt es keine Sterne, warum sieht man keine Sterne im Bild? Denn wenn man jetzt Fotograf wäre, wüsste man bereits, warum das nicht ist, weil man Exposure Time, ne, wer das kennt, dass man die Belichtung halt länger auf hat, weil auf dem Bild oder auf dem Mond war das halt sehr hell, weil die Sonne reinscheint, dann kam die Reflexion vom Mond und wenn man dann die Exposure Time so lange auf hat, dass man die Sterne im Endeffekt sehen kann, dann hätte man nicht mehr die Menschen gesehen, was dann auch nicht so viel gebracht hätte. Ja, es kommt gerade im ERC, dass das Stream ein bisschen kratzt, ja, einfach den FreeFM-Stream nutzen, der auf unserer Webseite verlinkt ist. Genau. Wenn ihr, ja, ich sage einfach mal ganz klar, kommt in den Chat rein, erzählt uns von euren Sachen, die ihr interessant findet, wie ihr im Netz euch weiterbildet oder nicht nur weiterbildet, sondern wie ihr Fakten sucht und im Endeffekt, wie man sich im Internet fortbildet oder Informationen sammelt. Unsere Webseite ist www.dvradio.de und da klickt ihr einfach auf Chat und wenn ihr nicht mehr am Radio sitzen wollt, dann klickt ihr auf Stream und hört euch das Ding halt über euren Computer an. Alles klar, das war die Einleitung. Weiter geht's mit meiner Motivation. Und zwar, wir hatten vor einigen Sendungen mal das Thema Climate Change oder Klimawandel und da hatten wir dann auch Feedback bekommen, dass die Sendung war sehr propagandamäßig angehaucht, was ich auch vollkommen verstehe, weil die Sendung war Propaganda, reine Propaganda. Kann man sich auch nur dafür entschuldigen, das lief nicht so, wie wir es gedacht hatten, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall hatten wir dann Kritik bekommen von jemandem und hat gesagt, ihr könnt doch nicht einfach das Zeug so verkaufen, als wenn das Fakt wäre. Und hat uns dann einen Link geschickt zu einer Dokumentation, die natürlich von sich behauptet, sehr skeptisch zu schauen auf Man-Made Global Warming, also dass die Menschen damit was zu tun haben, weil wir leben ja in einer Phase Winterphase, ich weiß es gerade nicht, wer ist das Deutsche. Auf jeden Fall hat er uns dann so einen Link geschickt und dann kann man natürlich dieses Ding anschauen und dann sehen, wie viel Propaganda dahinter steckt. Und jetzt muss man natürlich rausfinden, wie kann ich jetzt unterscheiden von der Propaganda, die ich hier bekommen habe und der Propaganda, die ich auf der anderen Seite bekommen habe. Und was ich eigentlich generell immer mache, ist, ich suche nach dem Titel der Dokumentation zum Beispiel und suche halt nach Criticism, also Kritik. Besonders, ich meine, Englisch muss man leider meistens immer suchen, weil es halt so viel mehr englische Informationen gibt als deutsche. Auf jeden Fall, dann guckt man halt Criticism nach, dann sieht man halt sehr, sehr viele, sehr viele Gegenargumente, die in der Dokumentation halt vorgebracht wurden, die aber gar nicht in der Realität basieren. Und dann denkt man halt, ist jetzt der Typ, der die Dokumentation gemacht hat, war er sich nicht bewusst, dass er jetzt da gerade, ja, weiß nicht, Müll erzählt? Oder ist er davon überzeugt? Und ja, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass die Motivation bei jemandem, der dem Klimawandel skeptisch gegenübersteht, die ist, dass man möchte natürlich eher sagen, nee, wir haben nichts damit zu tun, das ist ganz normal, die natürliche Erde, die erwärmt sich einfach, wir müssen damit überleben, das ist einfach so, wie die Erde halt ist, wir sind hier nur Gast. Und ja, ich setze mich mal hin und mache ein bisschen Pause. Das ist natürlich jetzt eine ungünstige Attitüde zu dem Problem, wenn man mal diesen Klimaforscher-Konsensus sich anschaut. Denn wäre es eigentlich schon besser, dass man da eher aktiv wird. Deswegen war auch die Idee von der Propagandasendung von uns, die natürlich nicht von uns war, aber von unseren Gästen, dass man da halt ein bisschen ja, Aktivismus dazu aufruft, dass man halt sagt, wir müssen doch jetzt nicht immer das Licht anhaben und wenn wir unseren ökologischen Footprint minimieren können, warum nicht? Und auch da gibt es dann wieder Kritik. Das ist jetzt recht lustig, weil jetzt die Kritik dazu wäre natürlich jetzt wieder, okay, jetzt Deutschland sagt, oh, alles klar, wir machen jetzt weniger Emissionen ausgeben und wir machen alle ganz locker uns alles minimieren. Aber was ist mit so Ländern wie Amerika, oder nicht Länder, sondern die Vereinigten Staaten oder China, wenn die nicht mitmachen, dann ist alles, was wir gemacht haben, eigentlich für die Katz. Wir minimieren oder wir gehen runter von unserem Industrieniveau, weil wir halt minimieren müssen und die machen halt volle Pulle voraus und wir fallen zurück in dem globalen Kampf um die Industrieposition 1. Und das sind natürlich alles valide Argumente. Das Problem ist halt, wir müssen uns erstmal einigen, dass die Wissenschaft dahinter, dass wir uns alle einig sind, dass es der Mensch damit hat, ist dafür verantwortlich. Oder das ist im Moment, also wie gesagt, es gibt einen Konsensus von diesem internationalen Forscherkomitee, Wetterforscherkomitee mit 2500 Leuten, die einen offenen Brief an, ich weiß nicht, Planet Erde geschrieben haben, dass ja, 90% sind wir überzeugt davon, dass die Menschen dafür zu verursacht waren. Es gibt natürlich keine absolute Sicherheit, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wenn wir nichts machen, dann haben wir in ein paar Jahren, ja, okay, nicht ein paar Jahren, in ein paar Dekaden haben wir, ist die Kacke am Dampfen im Endeffekt. Also, was die Geschichte jetzt aussagen sollte, war, wenn man meint, man hat nicht die Zeit, eine gewisse Information nachzuforschen. Man hat eine Kontroverse, eine angebliche Kontroverse, und die sieht man halt vor sich und dachte, ich habe jetzt aber echt keinen Bock, ich will lieber Counter-Strike spielen, ich habe jetzt keine Lust, das zu untersuchen. Denn, glaube ich, wäre es klüger, den Konsensus der Wissenschaft zu akzeptieren. Das klingt natürlich jetzt stark wie ein Argument von Autorität. Das soll man natürlich nicht, Autoritäten soll man nicht blind vertrauen, was ich auch vollkommen verstehe, aber man hat jetzt diese 2500 Leute, die sagen, die Menschen haben es gemacht und das ist jetzt leider, das ist der Konsensus der Wissenschaft von, oder der Wissenschaft von Wetterforschern. Und ja, wenn du natürlich meinst, dass es nicht so ist, dann kannst natürlich gerne anfangen, wissenschaftliche Sachen zu untersuchen und das alternativ zu interpretieren und dann natürlich Papers zu schreiben und das versuchen zu publish zu bekommen und schauen, ob dann deine Theorie oder deine These halt, mehr Wasser hält als die offizielle. Ja, die offizielle ist natürlich auch immer so ein lustiges Gespräch. Also das ist das Thema mit diesen offiziellen Theorien. Besonders wenn man von Verschwörungstheorien redet, dann gibt es ja immer die Leute, die sagen, ja, Verschwörungstheorie ist die Wirklichkeit und du glaubst einfach die offiziellen Geschichte, ohne skeptisch nachzuhorchen und sowas. Und das hört man besonders oft bei den Verschwörungstheoretikern, weil das gehört halt zum Spiel im Endeffekt. Ich meine, ich kann das gerne wieder ein Beispiel bringen, weil, wie gesagt, diese Sendung ist motiviert durch die ganzen Gespräche, die ich in den letzten paar Wochen immer hatte, wo Leute, ich versuche von mir immer selber zu überzeugt zu sein, ich bin skeptisch, ich versuche so rational wie möglich zu sein. Es ist anstrengend, es kostet viel Zeit nachzuforschen, aber ich versuche halt irgendwie schon, dass ich so wenig falsche Informationen besitze wie möglich. Und dann kommt halt jemand und sagt, ja, wie sieht's aus, der 11. September war ein Inside-Job. Und dann sagst du, okay, was ist denn dein Beweis? Ja, schau mal, wie die Gebäude eingestürzt sind. Das kann nicht am Flugzeug gewesen sein. Das war eine kontrollierte Explosion. Dann sagst du, alles klar, so wie ich das sehe, ist es nicht so. Und wir können jetzt natürlich immer gerne die Expertenmeinungen hervorziehen von unabhängigen Wissenschaftlern, die das untersucht haben. Und zum Beispiel der Commission, das ist natürlich unabhängig, ist natürlich immer die Frage, wenn das ein vom Government gesponsertes Projekt ist. Ne? Ich meine, ihr kennt das ja. Aber die kommen halt zu der Konklusion, nein, das war ganz klar wegen den Flugzeugen und das waren keine kontrollierten Explosionen. Und das Beispiel ist halt immer, aber es sieht so aus wie eine kontrollierte Explosion. Und da muss man die Leute halt immer fragen, stimmt das wirklich? Also, oder glaubst du das wirklich? Weil wenn man mal eine kontrollierte Explosion neben den, nehmen wir mal einen von den Towers hält, dann sieht das überhaupt nicht so aus wie eine kontrollierte Explosion. Weil kontrollierte Explosionen erst das Fundament zerstören und da ist eine gewisse Vorlaufzeit an kleineren Explosionen, die von unten nach oben gehen. Also es gibt, wie gesagt, online gibt's genug YouTube-Videos von kontrollierten Explosionen, wo man sehen kann, dass sie im Endeffekt alle nach demselben Spiel ablaufen. Und dann kann man halt sehen, okay, das ist vielleicht doch keine kontrollierte Explosion, das war trotzdem eine Verschwörung. Weil, wie gerade im IRC auch gesagt worden ist, das Lustige an der Verschwörungstheorie ist halt immer, dass wenn du der Gegenmeinung bist oder wenn du dagegen bist oder du hast Experten, die sagen, nee, vielleicht war es eine Verschwörungstheorie, aber es war auf jeden Fall keine kontrollierte Explosion, ja, der Experte wurde gekauft. Das ist halt, das Problem ist halt, die Verschwörungstheorie, sobald sie sich ausdehnen muss, dass jetzt mehr und mehr Leute in der Verschwörungstheorie drin sind, wird die Verschwörungstheorie immer, immer unwahrscheinlicher. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass man sich in einem kleinen Raum trifft mit vier Leuten, dann kannst du locker eine Verschwörung ab durchziehen, weil vier Leute, Wahrscheinlichkeit ist nicht unbedingt groß, dass da jemand plaudern möchte. Oder man natürlich kann jemand plaudern wollen, aber sobald du es größer machst, dann musst du natürlich auch niedrigere Leute, also in Klammern niedrige Leute, mit reinziehen. Dass zum Beispiel so ein Feuerwehrmann ist jetzt zum Beispiel einer von diesen Verschwörungstheoretikern, oder nicht Verschwörungstheorien, ist einer in der Verschwörung mit drin. Was erhofft er sich dadurch, dass er die Verschwörung jetzt beibehält? Natürlich kann man sagen, ja, wenn er sich als Verschwörungstheoretiker outet und sagt, ja, hier und hier, ich weiß, dass es eine Verschwörungstheorie war, oder eine Verschwörung war, Entschuldigung, dann wird er halt erschossen, oder irgendwie solche Geschichten gibt's halt. Und, ja, kann man natürlich alles denken. Das Problem ist einfach nur, irgendwann mal wird deine Verschwörungstheorie halt so groß, so ballongroß, dass man sagen kann, okay, das ist zwar unwahrscheinlich, oder das ist super unwahrscheinlich, aber okay, ich glaube das. Sobald du mir Beweise geben kannst. Nur, das ist halt immer das Problem. Beweise sind halt immer so ein bisschen, ja, die ganzen Fakten sind natürlich alle gefutscht und man möchte gerne, ja, möchte nur wieder eine unabhängige Untersuchung haben, und es klingt alles ja auch immer so super toll, dass, ja, es ist natürlich eine sehr angenehme Sache, einfach mal wieder zu untersuchen, weil Untersuchung ist immer toll, aber irgendwann mal hat man dann auch etabliert, dass so war das einfach. Also jetzt haben wir das jetzt so lange untersucht, es ist so, und ihr habt noch keinen Beweis vorgebracht, dass ihr, dass es irgendeinen Zweifel an einer offiziellen, in Klammern, Theorie gibt. Nun, das, wie gesagt, wenn man jetzt hier halt guckt, die Leute sind halt so stark in ihrer Verschwörungstheorie mit drin, dass sie halt das nicht akzeptieren werden. Also das ist, sie wissen einfach, dass es so ist. Und es gibt, wie gesagt, es gibt Quotes von solchen 9-11-Truthers, Movement, wo die halt Videos machen und sich gegenseitig halt erzählen, wie stark doch die US-Regierung alle Leute tötet. Und dann kommen halt Sachen wie, ich werde es, egal wie viele Beweise das Gegenteil sagen, ich werde niemals glauben, dass es ein paar Araber waren oder ein paar Islamisten oder Muslime waren, die mit 19 Muslime waren. Das kann ich einfach nicht glauben, das geht nicht. Egal wie viele Beweise das Gegenteil sagen. Da muss man aufpassen, das ist natürlich jetzt sehr stark, du bist mit drin und es gibt keine Möglichkeit, dass man deine Theorie oder deine These falsifizieren kann. Und ja, und das kann natürlich jeder als offensichtlich sehen, das ist natürlich vollkommener Bullshit. Eine andere Sache, die vielleicht eher vom CCC stark, ja, sagen wir so, das ist eine Sache, die ich vom CCC halt oft kenne, das ist, du hast eine Verschwörungstheorie und die passt halt wirklich in ein Weltbild rein. Wie zum Beispiel, die Regierung ist böse, ergo hat die Regierung das Theater, also hat das alles selbst gemacht, das war ein Inside-Job. Weil das passt halt perfekt in ein Weltbild rein, die böse Regierung, und die böse Regierung hat, killt alle Menschen, damit die Krieg machen kann, und die Sicherheitsgesetze hoch, ich kenne das ja, Stasi, Schäuble und sowas. Ich meine, das ist Sachen, da bin ich auch dagegen. Das Problem ist einfach nur, die Sachen, die man schon glaubt und die eigentlich perfekt in dein Weltbild reinpassen, weil sie sind einfach so convenient, sie passen einfach rein. Da muss man besonders aufpassen, dass sie nicht falsch ist, weil die menschliche Psyche mag halt gerne Sachen, die deine bereits vorhandenen Ideen untermauert. Du hast jetzt schon eine Idee von der Welt und alle Sachen, die jetzt positiv dazu sprechen, sind super toll. Und alle, die dagegen, negativ dagegen sind, sind besonders, ja, die fallen einfach raus, weil das kann nicht wahr sein, weil was ich denke, ist natürlich wahr. Und es ist sehr einfach, da reinzufallen. Ich meine, MIRC wird gerade gesagt, die bösen Amis haben uns schon beim Mond belogen, dann schaffen die es mit 9-11 auch. Ja, wunderbarer Code, sehr gut. Was ich damit sagen wollte, ist einfach nur, man muss besonders aufpassen mit diesen Ideen, die man halt schon vorher hatte und die halt wirklich perfekt reinpassen, weil die Sachen, die man glaubt, muss man besonders kritisch hinterfragen. Und ja, das ist, wie gesagt, das ist ein angehender Prozess und der kostet Zeit und der kostet Kräfte, wenn man das halt so sehen möchte, weil ich weiß nicht, das sind halt kognitive Kräfte, die man halt da reinsteckt, weil Sachen erforschen kostet Zeit. Ich meine, ich kann das Beispiel mit 9-11 besonders sehen. Ich meine, ich weiß nicht, die Zuhörer haben wahrscheinlich schon dieses Loose Change gesehen. Loose Change ist dieser bekannte 9-11 was an Inside Job Film, der angeblich einige Beweise oder Fragen in den Raum wirft. Ich würde mal behaupten, der wirft ungefähr 70 Sachen in den Raum. Das sind einfach so, wie das war, und erklärt das mal. Das Problem ist, mit 70 Fragen hast du eine Menge Arbeit vor dir, und zu gucken, ob das alles stimmt. Weil, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ich kann mal ein Beispiel bringen. Zum Beispiel, warum ist World Trade Center 7 eingefallen? Das war nicht einer von den beiden großen, das war einer, der daneben stand, der ungefähr um 17 Uhr am selben Tag gestürzt ist. Und das sagen natürlich auch, es war eine kontrollierte Explosion. Und der Beweis ist dann immer, hier schau dir das Bild von der Nordseite an. Und es sind nur zwei Balkonien, die brennen. Wie kann das bitte einstören? Das wurde überhaupt nicht getroffen. Nun ist natürlich das Gemeine an diesem Bild, dass sie niemals, oder das Gemeine an dieser Proposition ist halt, sie zeigen niemals die Rückseite des Gebäudes, die Südseite. Die Südseite ist zur Hälfte weg. Es ist komplett am Arsch, das Gebäude, aber das zeigen sie niemals. Es ist halt immer dieses, okay, wir behaupten, wir sind die 9-11 Wahrheitsverfolger und lügen dir ins Gesicht in dieser Dokumentation. Es hat überhaupt nichts mit intellektueller Ehrlichkeit zu tun. Es ist einfach nur, hier ist die Nordseite, das kann nicht sein, weil wenn du das Bild siehst und denkst, nee, das kann echt nicht sein. Zwei Balkonien, die brennen, wie sollen das einstürzen? Aber, andere Seite, vollkommen am Arsch. Und das geht halt über den ganzen Film hinweg halt nur Sachen, die in den Raum geworfen worden, werden, und sowas nennt man auch Argument bei Argument bei Verbosity, glaube ich sogar. Also man sagt einfach super viele Sachen und du kommst gar nicht hinterher, die zu widerlegen, weil der macht halt 70 Sachen, erzählt 70 Sachen, und du kannst halt nur, keine Ahnung, vielleicht 5 Stück gerade jetzt ganz schnell mal sagen, hier, nee, das stimmt nicht. Aber das gibt halt schon eine gewisse Autorität, wenn du halt 70 Sachen sagen kannst, aber dein Gegenüber kann nur 5 davon widerlegen, also on the spot. Und ja, und so arbeitet im Endeffekt dieses 9-11 Truth Movement, was halt sehr, sehr traurig ist, weil die behaupten von sich, dass sie halt die Suche nach der Wahrheit sind, aber ja, die lügen die halt ins Gesicht. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn er jetzt zum Beispiel daran glaubt, dass es eine kontrollierte Explosion war, kann er mich auch gerne anrufen, weil... Okay, machen wir die Nummer kurz. Ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Verschwörungstheorien, die ihr mit mir besprechen wollt, wo ich jetzt anscheinend wahrscheinlich eher skeptisch sein würde. Oder wo ihr vielleicht Informationen habt, die ich nicht habe. Oder wenn ihr einfach nur erzählen wollt, wie ihr im Netz Fakten erforscht oder hinterfragt. Also die Nummer ist 0731 938 6299. Ansonsten könnt ihr auch auf unsere Webseite gehen, www.devradio.de, und dort gibt es auch auf der Home-Seite direkt die Nummer zum Angucken. Oder wie gesagt, es gibt halt den Chat, wo ihr reinkommen könnt und sagen könnt, was ihr von der ganzen Geschichte hier haltet. Ich mache ein bisschen Musik, jetzt mal kurz, um ein bisschen Luft zu holen. Und zwar ist die Musik heute gesponsert von jemandem im Chat, was super toll ist. Und zwar ist das Smash. Und er hat mir einige Lieder rausgesucht. Und zwar fangen wir an mit Outsider. Und das Lied ist Holiday. Und natürlich, die Links kommen alle nachher auf die Webseite, weil so bin ich ja. Also sehen wir uns oder hören wir uns gleich wieder. So, wir sind wieder da bei Death Radio 102,6 auf Free FM, unseren wohltätigen Sponsor für diesen Podcast. Ja. Im IRC kamen gerade natürlich wieder wunderbare Geschichten zum Moon Hoax. Und zwar das Argument, dass, ich meine, zum Beispiel nächstes Jahr kommt diese Lunar Reconnaissance Orbiter, der da mal längs fliegt und davon Bilder machen wird von der Landestelle des Lunar Lander. Und Was natürlich jetzt GLT-Port im IRC schon voraussagt, ist natürlich, dass es keine akzeptieren wird von den wahren Gläubigen. Was ja auch vollkommen verständlich ist, weil alles böse und all sowas. Aber es ist ja nicht nur, es gibt ja nicht nur diese True Believer, es gibt einfach die Leute, die denken, dass da wirklich eine Kontroverse ist. Es gibt wirklich Leute, die glauben, dass, ja, ich weiß echt nicht, waren die jetzt da oben oder waren nicht da oben? Und oftmals haben die Leute das halt überhaupt nicht untersucht, was ich auch vollkommen verstehen kann, weil ob wir jetzt auf dem Mond waren, ist halt aber oft Leuten die Frage halt, es interessiert mich jetzt überhaupt nicht, weil ich habe jetzt hier ein Internet und so, das ist genug Technologie für mich. Aber es ist, ich persönlich sehe das immer so ein bisschen als, es ist super interessant, Sachen rauszufinden, wie zum Beispiel, dass die waren auf dem Mond oder die waren halt hochgeflogen und weil das halt zu dem Zeitpunkt halt über Radiowellen oder heutzutage immer noch ist, weil Radiowellen halt mit Lichtgeschwindigkeit oder nahe Lichtgeschwindigkeit fliegen, haben sie halt diese ganze Telemetrie und die ganze Kommunikation über Radiowellen gemacht und das konnten Leute von verschiedenen Ländern mithören. Und nun ist natürlich das Problem, dass verschiedene Länder konnten mithören. Amerika war im Krieg oder in besonders einer hostilen Partnerschaft mit der Sowjetunion. Und die haben bestätigt, dass, ja, die waren da oben und wir haben das hier alles auf Band und ja, die Telemetrie checkt aus und wir geben auf. Die waren da oben, wir haben die Beweise. Nun ist natürlich, der wahre Gläubige wird sagen, ja, Sowjetunion gehört auch zur amerikanischen Verschwörungen, weil das sind im Endeffekt sowieso alles Reptilien, die sich in den menschlichen Körper es gibt so abnormale, kranke Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel dieses mit den Reptoids. Das sind anscheinend Reptilien, die unsere großen Lieder, wie man so schön sagt, übernommen haben, oder nicht nur übernommen haben, sondern sie sind es eigentlich, das ist die ganze Familie und die waren wahrscheinlich dann genau wie normale Menschen über Evolution so gemacht, ne? Und ja, also es gibt so kranke Geschichten und das und warum die das wissen, dass es Reptilien sind, ist, weil es gibt auf YouTube ein paar Videos, wo man das Gesicht von George Bush Senior sehen kann und es macht die beiden Augen oder eins von den Augen macht eine gewisse man kennt das ja, wenn man das Auge zumacht, dann geht's halt von oben nach unten und bei zum Beispiel beim Krokodil geht's halt von links nach rechts und das kann man in dem Video so ein bisschen erkennen, man denkt man könnte das wahrscheinlich so interpretieren, außer man kennt sich ein bisschen aus mit MPEG 2 oder 4 und dann weiß man, es halt so Sachen, die kommen einfach mal vor. Das sind halt Pixelfehler, die passieren und Und dann kommt dann solche Sachen und es gibt Leute, die daran glauben. Es ist total krank. Natürlich sind es eher wenige und die kombinieren dann meistens auch noch verschiedene Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel die Illuminati gehören auch dazu. Das sind wahrscheinlich dann die Zebras oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, man kann, wie gesagt, nicht alles immer als lächerlich empfinden, wie Homöopathie, sondern manche muss man halt untersuchen. Aber ja, das ist halt schon zu weit. Oh, wir haben sogar einen Anrufer. Eine Sekunde. Dann gehen wir mal ran und schauen, was er sagt. Hallo, du bist bei Dev Radio? Warte mal. Ich höre dich nicht. Warte mal. So. Ah, hallo. Irgendwie kriege ich dich aber... Warte mal kurz. So, mach nochmal.
Ja, hast du mich jetzt richtig drin?
Jetzt habe ich dich richtig drin. Wunderbar. Ja, wunderbar. Hallo, Robert.
Hallo.
So, dann erzähl mal, was du... zu sagen hast. Ja,
du sagtest eben als schönen Beweis, dass die Amis ja doch auf dem Mond waren, dass man ja die Radiosendung überall gehört hat.
Ja.
Da wäre ich vorsichtig, denn gerade das ist ein Punkt, wo die Verschwörungstheoretiker ein recht gutes Gegenargument haben.
Ja.
Und zwar sagen die, dass die einfach einen Satelliten zum Mond geschossen haben und dann die Sendung quasi, die sie auf der Erde aufgenommen haben, da hochgeschickt und wieder zurückgeschickt haben.
Aber ist das eine logisch konsistente Proposition? Ich meine, wenn die den Satelliten hochschießen können, dann könnten die wahrscheinlich auch auf dem Mond landen, oder? Oder wieso? Oder wie rum?
Naja, das kommt jetzt immer darauf an, warum die Amis nicht auf dem Mond gewesen sein sollen. Manche sagen ja, man könnte durch den Van Allen-Gürtel nicht durchfliegen. Andere sagen, die hätten das technisch nicht geschafft, da Menschen hochzuschießen. Und also ich sag auch, die Amis waren auf dem Mond, ganz klar.
Ja, ich meine, also es ist ja nicht so, dass das jetzt das einzige Beispiel war, oder der einzige Grund, warum sie auf dem Mond waren. Ich meine, es gibt ja auch dieses der Spiegel, der da oben steht, damit wo die Distanz vom Mond zur Erde gemessen wird, und weil der Mond und die Erde sind ja in einer, oder der Mond ist tidal locked in der Erde. Das heißt, dass der Mond immer mit derselben Seite zur Erde sich dreht. Also der dreht sich nicht, sondern weil der guckt halt immer mit derselben Seite zur Erde. Und deswegen haben die einen Spiegel draufgepackt, um zu sehen, wie weit der Mond sich halt entfernt. Und das ist anscheinend auch irgendwie minimal, entfernt er sich auch und sowas. Und da gibt's halt seit der Mondlandung halt Daten. Natürlich kann man sagen, die haben im Nachhinein halt gefutscht und so, aber ja.
Ja, aber es sind nicht nur die Amis, die da den Spiegel anvisieren können und das messen können.
Also natürlich, das kann natürlich irgendjemand gewesen sein, aber... Ja, ob das jetzt, ja, ich meine, mir ist es nicht so wichtig, dass es jetzt die Amis waren oder die Sowjetunion, sondern eher, wir waren auf dem Mond. Das ist total geil, finde ich jetzt persönlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber gut, mir sind auch nicht alle Theorien bekannt. Ich meine, es gibt ja verschiedene Theorien. Es gibt Leute, die sagen, wir waren nicht halt mit Menschen auf dem Mond, wir waren auch mit Robotern auf dem Mond. Dann ist natürlich die Frage, ja, heutzutage haben wir noch nicht mal Roboter, die Treppen hochsteigen können. Wie sollen die denn ein Spiel auf dem Mond anbrennen und festmachen und sowas? Ich meine, diese Rover-Lander oder diese Mars-Rover-Dinge, die können maximal ein bisschen Staub aufschaufeln und sowas. Aber ja gut, anscheinend war das damals alles anders. Und es waren wahrscheinlich sowieso extraterrestrielle Leute, die das gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Da müssen auf jeden Fall ein paar UFOs...
Ja, aber wenn lustig, wenn du gerade hier anrufst, wie informierst du dich? Ich habe es jetzt noch gar nicht erzählt, wie ich es eigentlich mache. Wie informierst du dich im Netz, wenn du solche Sachen hörst?
Solche Verschwörungstheorien als Beispiel.
Oder, ich meine, mir ist im Endeffekt egal, was. Es ist nur Verschwörungstheorien, finde ich jetzt zum Beispiel persönlich interessant.
Ja, das ist besonders interessant, weil es halt so sehr radikal gegensätzliche Meinungen dazu gibt. Wikipedia ist auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt, weil da halt viele Leute drüber gucken.
Ja.
Da kann sich nicht irgendwelcher Blödsinn allzu lange halten.
Und da kann man immer sehr gut erkennen, wie stark kontrovers ein Artikel ist, weil so, wenn er halt recent Changes hat, die am Tag halt, keine Ahnung, oft sind, dann weiß man, oh, hier ist es irgendwie am Dampfen. Also hier ist was, was nicht ganz Konsensus hat.
Da schaue ich auch gerne in die Diskussionen rein.
Ja, klar. Da gibt's auch, wenn es natürlich nicht nur um irgendwelche grammatikalischen Fehler geht und...
Aber so eine klassische Google-Suche kommt auf jeden Fall auch noch da in Frage. Dann findet man nämlich auch die Webseiten von diesen Verschwörungstheoretikern zum Beispiel.
Ja.
Wo dann irgendwelche Sachen unkommentiert einfach stehen bleiben.
Du hast einen guten Punkt gerade aufgebracht mit diesen unkommentiert stehen lassen, weil ich wollte auch noch als Thema aufgreifen, Holocaust-Denier. Also Leute, die sagen, der Holocaust ist nie passiert. Ich meine, in Deutschland zum Beispiel ist es ja nicht erlaubt, das zu sagen. Man darf nicht öffentlich sagen, dass der Holocaust nicht passiert ist. Genauso ist es, glaube ich, in Österreich auch. Und die wollten das mal EU-weit machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hoffentlich wurde es gekippt, weil ich hasse etwas, das man nicht sagen darf. Zensur ist definitiv scheiße. Besonders aus dem Grund, weil die Verschwörungstheoretiker, die Leute, die sagen, der Holocaust ist nicht passiert, die können halt im Untergrund oder wo auch immer sich halt auffinden, die tollsten Argumente bringen. Und weil keiner von uns damit konfrontiert wird, kommen halt die ganzen Argumente und das hat nicht stattgefunden. Hier sind die Beweise und du weißt, dass es nicht stimmt, aber du hast halt nicht die Gegenbeweise. Deswegen ist es halt immer sehr schwer, Sachen halt unter den Tisch zu kehren und dann sagen, ja, das ist damit schon gelöst. Es ist damit nicht gelöst. Und ja, Zensur ist definitiv nicht der Weg.
Da weiß ich jetzt gar nicht, wie das genau mit der Zensur ist. Also ich weiß, dass ich solche Sachen nicht auf eine deutsche Webseite stellen dürfte. Aber wie ist es, wenn das jetzt ein Amerikaner auf seine Webseite stellt, der darf das ja. Wird das auch gefiltert, wenn ich das von Deutschland aus abrufe?
Doch eher nicht. Also also die ISPs, meiner Meinung nach, fällt da noch nichts. Was natürlich jetzt definitiv gefiltert wird, sind so Google-Filter halt für einen. Genauso wie Google halt Neonazi-Webseiten filtert. Das ist sehr lustig sogar, oder nicht lustig, das ist halt sehr interessant, weil wenn du zum Beispiel in Google, in Deutschland, also google.de eintippst, irgendwie Jewwatch, also Judenwache oder wie es heißt, Judenüberwachung, dann gibt es diese Webseite gar nicht. Google wird die niemals listen. In Amerika haben die so gelöst, dass die Webseite halt auftaucht, aber Google hat einen kleinen Sticker, der drauf steht, diese Search Results sind biased und falsch, aber da sie nicht in Amerika keine Zensur machen, steht halt nur, dass wenn du nach dem suchst, dann ist die Webseite antisemitisch und sowas. So als kleine Information, dass die Webseite ist antisemitisch, weil das hätte wahrscheinlich nie aufgefallen, dass... Das ja, aber...
Google das rausfiltern bei uns oder machen die das freiwillig?
Puh, Das ist eine gute Frage. Also,
das ist ein privates Unternehmen. Im Prinzip dürften die ja rausfiltern, was sie wollen.
Ja, aber sie, ich meine, das ist genauso wie dürfen sie auch nicht hier, also, das, ja, ich weiß es nicht mit dem Gesetz eigentlich gar nicht. Also ich würde mal sagen, die müssen sich halt irgendwie daran halten, denke ich mal. Weil das ist ja auch diese mit dem Fuhrmann ist für Foreneinträge verantwortlich anscheinend in Deutschland und Google ist halt für ihre Suchsachen verantwortlich. Aber ich bin definitiv kein jemand, der sich da unbedingt auskennt. Vielleicht Lawblock oder so mal checken und gucken, was
oder
da so...
Oder jemand aus dem Chat sagt uns mal
Bescheid. Oder jemand aus dem Chat, ja, das wäre auch schön. Ja, hast du noch was, irgendwas du erzählen wolltest vielleicht?
Ja, was ja ganz interessant ist, wenn man mal auf solche Webseiten dann stößt, wo das ungefiltert draufsteht. Zum Beispiel ist ja ein schönes Argument, um jetzt wieder zur Mondlandung zu kommen, da kenne ich mich auch ein bisschen aus, dass wir ja sehr viel Mondgestein haben.
Mhm, stimmt, ja.
Was ja auch über die Apollo-Missionen mitgekommen ist. Die Mondlandungsgegner würden dann sagen, ja, das ist halt mit Sonden gekommen, das haben die Russen ja auch geschafft. Und das steht dann halt so auf deren Verschwörungsseiten so drauf. Und da würde ich jetzt einfach mal, wenn ich jetzt nur die Quelle hätte, sagen, gut, das ist eine logische Alternative, wie wir zu dem Mondgestein kommen, dann glaube ich das mal. Wenn man jetzt allerdings nochmal weiterguckt, zum Beispiel auf Wikipedia und so, wo das dann kommentiert wird, oder auch auf anderen Seiten, wo solche Verschwörungstheorien kommentiert werden, dann sieht man, dass die Russen in 3 Missionen 300 Gramm runtergebracht haben und die Amis 300 Kilo.
Ja, stimmt, ja.
Und solche Sachen werden dann halt bei den Verschwörungstheoretikern gern weggelassen. Und wenn ich das dann sehe, dass da bewusst Informationen weggelassen werden, dann sinkt natürlich auch die Glaubwürdigkeit dieser Seiten wieder.
Definitiv, ja. Das war das, was ich für eine Loose Change meinen wollte. Die wissen, dass es falsch ist. Sie machen es aber trotzdem nicht zeigen. Das ist einfach nur, sie wollen halt ihre politische Agenda oder was halt ihre Agenda ist, weiterbringen. Aber keine, es muss nicht unbedingt wahr sein. Das ist ein Nebeneffekt manchmal. Genauso wie sie gerne Zitate, also Quote Mining machen, wo sie sagen, dass es hört sich wie ein Knall an und das ist natürlich dann der Beweis für eine Explosion. Oder für, ist natürlich fast eine Explosion, aber das ist Beweis für mehrere konsekutive Explosionen. Aber das mit der Mondlandung ist recht lustig, weil da gibt's auch jemand, der sagt, die haben das Mondgestein nicht vom Mond, sondern aus der Antarktis. Da liegt auch ein bisschen Mondgestein rum. Aber dann kommt dasselbe Beispiel mit, ja, da kannst du vielleicht mal 12 Kilo finden und wir haben halt 300 und sonst was. Also, aber es wird dir nicht überzeugen.
Und Mondgestein auf der Erde sieht doch anders aus als Mondgestein auf dem Mond. Denn das ist als Meteorit runtergefallen, das ist verglüht und das Zeug, das wirklich vom Mond stammt, das hat halt Einschläge von Mini-Meteoriten.
Stimmt, das ist natürlich das beste Argument.
Hier aufgrund von der Atmosphäre überhaupt nicht.
Stimmt, das ist das beste Argument. Wie heißt denn das, der technische Term dafür? Ich glaube sogar Mini-Meteoriten oder irgendwie sowas.
Ja, also kleine Staubkörner, die dann da drauf fallen, die kommen halt hier nicht bis zur Erde.
Nee, besonders krass.
Aber dann heißt es halt, die sind auch wieder gefälscht. Hat man halt ein Teilchenbeschleuniger draufgeschossen oder sonst irgendwas.
Und das Beste daran ist ja, dass alle die dieses Mondgestein haben, also alle Länder, die das haben, die sogar, wie gesagt, Sowjetunion war nicht unbedingt freundlich mit Amerika oder mit der US, und dass sie auch sagen, das ist Mondgestein. Das ist das, was wir sehen und das ist das, was wir glauben. Und Länder, die nicht unbedingt freundlich sind, verifizieren, das ist Mondgestein. Also muss im Endeffekt alles wieder in diese Verschwörungstheorie mit aufgenommen werden. Und das ist dann im Endeffekt die neue Verschwörungstheorie, wo dann halt, es gibt halt diese Leute, die im Hintergrund alle die Fäden ziehen.
Aber es wird halt gemacht, die Verschwörungstheorien werden halt immer weiter angebaut, wenn sowas kommt.
Ja. Bis sie halt explodieren.
Ja, aber für die True Believer explodieren die halt nicht. Da ist es halt so.
Ja. Nee, du hast recht. Also das ist halt immer das, man darf halt, deswegen ist halt diese Gefahr, dass man halt eine politische Position hat, dass dann eine Verschwörungstheorie gerade reinpasst bei dir. Man muss halt sehr aufpassen. Wie mit diesem 9-11. Das passt in meine politische Agenda rein und ich muss zugeben, zu dem Anfang, da war das wirklich so, kann das wirklich sein? Und dann, ich will das jetzt nicht als Argument bringen, dass ich wurde konvertiert und deswegen ist es, weil ich nur rational bin, aber es wird halt immer unwahrscheinlicher, wenn du immer mehr merkst, dass sie lügen oder falsche Sachen auslassen oder Sachen sogar erfinden, dann ist es halt irgendwann mal, ja okay, die suchen gar nicht die Wahrheit, sondern die wollen halt irgendwas, ja, Hits oder so von Google haben.
Aber das ist irgendwo auch in der Natur des Menschen, wenn plötzlich Sachen passieren, die man sich überhaupt nicht hätte vorstellen können, dann will man erstmal gar nicht dran glauben.
Ja klar, man will lieber, dass dann irgendwie ein großes Konzept dahinter steht und das ist geplant. Das Chaos und Randomness möchte man nicht haben.
Ja, es kann doch nicht sein, dass auf einmal irgendwelche Terroristen ein Flugzeug nehmen und so einen riesen Schaden anrichten können. Das geht doch nicht. Ich meine, wenn das ginge, dann bin ich ja selbst nicht mehr sicher, wo ich hier zu Hause sitze. Könnte ja ständig irgendein Terrorist ankommen.
Ja. Ich meine, wir sind sowieso nicht sicher, weil ja so viele nukleare Köpfe, die da rumliegen und rumfliegen oder rumgezielt sind auf verschiedene Länder. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Es ist so, man hat halt, man weiß, dass es so ist, aber man möchte nicht daran denken. Ich meine, wenn man sich vor Augen hält, dass es so und so viele nukleare Köpfe gibt, die auf verschiedene Länder gezeigt sind, dass es kann in jedem Moment zu Eskalationen kommen. Und das war es mit uns. Oder das war es mit vielen von uns. Außer wenn man sich natürlich jetzt hier in Ulm versteckt, kann man vielleicht ein bisschen Glück haben, aber München, Stuttgart, ja, ungünstige Position.
War, glaube ich, zur Zeit des Kalten Krieges noch ein bisschen kritischer.
Ja klar, es gibt ja diese Doomsday-Clock, die ist, was ist das, 5 vor 12 oder sowas, glaube ich gerade. Und die war früher mal 3 vor 12, also ja, es ist jetzt weniger, aber es ist halt immer noch eine Gefahr, weil die sind noch da und die zeigen darauf die verschiedenen Länder. Aber gut,
Naja, ich glaube, bevor die jemand abschießt, ist die Gefahr, dass die irgendwo in Russland verrotten und keiner mehr dran denkt. Und dann da Radioaktivität austritt. Also so schlimm wie zur Kuba-Krise war Hamas zum Glück nicht mehr, ist meine Einschätzung.
Ja klar, ich meine auch zum Kalten Krieg, ja. Also das, was danach, ja, natürlich hast du recht, aber es ist halt immer noch, es ist trotzdem eine kognitive Dissonanz. Wir wissen, dass sie da sind, aber kein Mensch will das wissen im Endeffekt. Naja, ich sag dann mal danke für deinen Anruf und, ja.
Ja, noch viel Spaß bei der Sendung.
Ja, danke. Ja, auch. Ciao, ciao. So, das war Robert aus dem Chat. Wenn jemand anders anrufen möchte, dann gebe ich euch auch mal die Nummer wieder, weil es ist die 0731 938 6299. Und wie ihr gehört habt, Robert hat sich wahrscheinlich auch da recht schlau gemacht mit diesem Thema. Und ich meine, weil die Sachen sind halt interessant. Ich meine, wenn man keine Ahnung von Astronomie hat, dann ist das halt ein guter Einstiegspunkt in diese Astronomie, rauszufinden, warum wissen wir überhaupt, dass wir auf dem Mond waren? Was sind denn wirklich die Beweise, die wir haben? Oder was sind auf jeden Fall die verschiedenen Indizien? Ich will jetzt gar nicht als Indiz sagen, sondern was sind die Beweise, die wir haben? Wenn man halt mit einem freien Kopf reingeht und nicht, das ist alles gefaked. Aber ja, wie gesagt, das war mein Einstieg zur Astronomie und Einstiege zur Biologie kann man halt zum Beispiel haben durch die angebliche Kontroverse zwischen der Evolutionstheorie oder Evolution und Kreationismus, was in Amerika momentan unter dem Label Intelligent Design rumherläuft. Und zwar normalerweise ist man da eher, also ich meine, ich spreche nur für mich, ich war halt eher so ein bisschen ambivalent. Ich wusste zwar, Evolutionstheorie ist wahr, aber ich konnte es nicht erklären. Ich meine, ich wusste zwar, ja, Gene werden weitergegeben und sowas, aber ich wusste halt jetzt nicht, was ist jetzt ein Beweis, der mich, wenn ich Kreationist wäre, was würde mich jetzt total vom Hocker hauen? Und wenn man mal sagt, dass dieses die Fossilien mal außen vor lässt und eher was nimmt, was mit dem Computer auch nachgerechnet werden kann oder nachvollzogen werden kann, ist zum Beispiel die Molekularbiologie. Und zwar DNA und, wie sind es auf Deutsch, es gibt innerhalb von den Zellen nochmal diese Mondachlorin-DNA, die man auch testen kann. Und da kann man halt erkennen, dass in dieser DNA haben wir halt unsere, ja, ich weiß nicht wie viele, unsere 750 Megabyte an Strings von A, C, G, T. Und wenn man die neben den Schimpansen hält, weil es gibt, das Human Genome Project hat das halt gemappt und das Chimpanzee Genome Project lief auch irgendwie nebenher. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen versetzt lief, aber du kannst sie halt nebenher legen und kannst halt sehen, an welchen Stellen welche Proteine von welchen DNA-Sequenzen gecodet werden und kannst halt sehen, warum die jetzt unbedingt, wo sie sich halt ähneln. Weil es gibt halt, jetzt muss ich natürlich wieder ein bisschen Blabla machen, weil ich jetzt da nicht so versiert bin, aber es gibt halt die verschiedenen Aminosäuren, die in, also DNA wird im Endeffekt in Codons gepackt, das sind Dreierpacks von diesen ACGT-Zeug und die korrespondieren halt zu einem Protein. Und daraus kannst du dir halt dann irgendwie ein Protein bauen, ich muss jetzt ein Beispiel finden, ich weiß jetzt den Namen, nimm mal irgendein Protein, ich weiß es jetzt nicht. Aber du hast halt diese 60 Möglichkeiten, weil DNA mit 4, also 3 hoch 4, hast du halt diese 60 Möglichkeiten, aber es gibt nur Sind es 40 oder sind es 26 verschiedene Proteine, die rausgecodet werden können? Auf jeden Fall hast du halt ein bisschen Overlap. Und was man da halt sehen kann, ist, warum stimmt das unbedingt dieses Protein überein mit einem anderen Protein, zum Beispiel von einem Hühnchen. Und wie man in diesen in den genetischen Code sehen kann, ist, dass es wir stimmen zu, ich muss jetzt diese Sachen leider erfinden, aber wir stimmen halt zu 70% mit dem Hühnchen überein und zu 89% mit dem Schimpansen bei einem bestimmten Protein zum Beispiel. Und daran erkennen, dass wir hatten, das ist halt so, das ist jetzt natürlich ein Protein, aber das gibt es halt für alle Proteine. Und die Proteine kannst du im Endeffekt, wie die gemacht sind, ist vollkommen irrelevant. Also wie der Code dafür aussieht, ist egal. Wir können das Protein von einem einen nehmen, was eine DNA-Sequenz hat, die A heißt, dasselbe Protein hat eine DNA-Sequenz, die B heißt. Und die kannst du komplett vertauschen. Du kannst also von einem Hühnchen das Protein nehmen und in den Menschen einpacken und vom Menschen in den Hühnchen einpacken, obwohl die DNA-Sequenz nicht dieselbe ist, weil es halt diese Codons hat, wie im IEC auch gerade gesagt wurde. Und das ist halt ja schon sehr zufällig, dass es halt immer alles so passt, besonders weil das halt komplett mit der Evolutionstheorie oder mit den Evolutionsfunden halt übereinstimmt. Das ist, ja, wir hatten ein Common Ancestor mit den Affen, ja, wir hatten ein Common Ancestor mit allem Lebewesen, aber wir haben halt eher mit Affen einen gehabt, weil wir halt noch weggebranched sind und davor hatten wir halt mit dem Hühnchen irgendwann mal oder mit dem, was für ein Hühnchen zu dem Zeitpunkt halt stand, was halt, ja, ich weiß nicht, kurz nach einer Ratte oder so, ich weiß nicht, wie das genau ist. Aber auf jeden Fall, dass die molekulare Beweise passen halt wirklich in das Konzept hundertprozentig rein. Es gibt halt keine Sachen, die aus den Dingen herausfallen. Und es gibt sogar Biologen, die sagen, wenn du was findest, was nicht reinpasst, dann kriegst du $10,000 oder so. Also die sind wirklich so überzeugt davon, dass es stimmt. Und ja, das ignorieren halt die Kreationisten ein bisschen eher, weil ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen, weil das ist ja, wenn man das ganz genau für die nimmt, ist es ja nicht unbedingt gegen das, was sie glauben. Sondern die sagen halt eher, das hat Gott halt so gemacht, weil er dadurch Zeit gespart hat, indem er halt die schon vorbereiteten Proteine für den Affen in den Menschen gepackt hat. Weil das ist halt einfacher als alles Neudesign. Obwohl alles Neudesign halt diese ganze Junk-DNA, das ist eher so ein umgangssprachliches Wort dafür, die hätte man kann im Endeffekt, glaube ich weiß nicht, wie das prozentual ist, vielleicht sind es 90-10%, dann kann es im Endeffekt so viel von unserer DNA wegschmeißen und das Ganze im Endeffekt immer noch daraus einen Menschen bauen, theoretisch. Weil es gibt halt so viele Sachen, die nicht aktiviert werden, die nicht coden sind. Es sind halt DNA-Sequenzen, die nicht coden, weil die liegen zwischen einem Stoppmarker und einem Startmarker und ja, deswegen werden sie halt eigentlich nicht aktiv. Außer es gibt gewisse Stellen, dass das nennt sich Transposon, das ist dann eine Mutation, die zum Beispiel einen Stoppmarker überschreibt und dann geht's halt ein bisschen weiter und dann kriegst du halt, ja, Mutationen und die können sich halt auch in dem Menschen halt, man kann das auf jeden Fall erkennen, weil das halt, wie gesagt, diese Mutationen sind, die diese Stoppmarker überschreiben. Auf jeden Fall, wenn man das Argument nehmen würde, dass Gott das gemacht hat, hat es Gott halt so gut gemacht, dass es halt im Endeffekt nicht unterschiedlich ist von dem natürlichen Prozess, den die Evolution beschreibt. Was halt jetzt nicht unbedingt sehr stark für deine Theorie spricht, weil deine Theorie nichts sagt, was die andere Theorie nicht auch sagt. Außer, dass deine Theorie keine Predictions, die sagt halt nichts voraus, was man dann nachhinein testen kann. Was natürlich ein bisschen billig ist, wenn man meint, man ist Wissenschaftler. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, machen wir wieder ein bisschen Musik. Diesmal geht es um das Lied, eine Sekunde. Neo heißt das, also N.E.O von MXS Project. Voyager ist das Album. Und dann hören wir mal rein, weil bisher das ja ganz okay, was Smash mir da besorgt hat. Alles klar. Bis gleich. So, wir sind wieder on air mit deathradio.de und das Thema heute ist, wie man sich im Netz weiterentwickelt, auch obwohl wir ein wenig vom Thema vielleicht abgekommen sind und eher, ja, so wissenschaftliche Theorien debattieren oder karikaturmäßig hier erzählen, wie das abläuft. Worum es eher ging, war natürlich wie man sich zu diesen Sachen informiert, die man, ja, wo man Interesse dran hat. Ich meine, persönlich Sachen, die man, ich habe zum Beispiel eine Sache, die ich immer geglaubt hatte, dass McDonald's Essen ist schlecht. Weil McDonald's Essen ist natürlich schlecht, weil es ist fettig, es hat, ja, Leute, die essen, sind dicker wie normale Menschen und all sowas. Und es gab diese Dokumentation, die man gehört hat, Super Size Me. Und da hatte der Typ halt nach diesem einmonatigen Experiment, hatte er hohen Cholesterin, hatte anscheinend permanente Leberschäden. Und im Endeffekt hatte er recht viele negative Effekte aus seinem Experiment. Nun haben die Leute das gesehen, haben gedacht, er hat das jetzt nur halb wissenschaftlich aufgezogen, er hat jetzt kein Paper published, er hat keine Daten freigegeben, wie zum Beispiel wie sein Gesundheitszustand vor der McDonald's-Geschichte war und wie das danach war. Also haben ein paar Wissenschaftler, jetzt ist das Institut mir natürlich wieder abhanden gekommen. Ich weiß, dass das Experiment wurde von drei verschiedenen unterschiedlichen Gruppen wiederholt und die haben alle festgestellt, dass wenn man das Experiment wiederholt und einen Monat lang nur ausschließlich von McDonald's-Essen lebt, dann hat man im Endeffekt kein Problem. Das, was sie herausgefunden haben, ist eher, dass dieser Super Size Me Mensch hat natürlich jeden Tag 5000 Kalorien zu sich genommen und das ist natürlich eine hohe Summe und überfressen, er hat sich halt jeden Tag überfressen, weil er ist halt kein super Sportler gewesen, der das wirklich braucht, also ist jetzt kein Jan Ulrich oder sowas. Also hat er sich halt jeden Tag überfressen für die Dinge, die er gemacht hat. Und die Leute, die das wiederholt haben, haben gesagt, okay, wir überfressen es nicht, wir machen halt nur das, was wir brauchen. Wir haben normale Männer oder normale Frauen, die haben 1800 Kalorien oder respektive 2200 Kalorien, die sie für jeden Tag verbrauchen müssen. Und das nehmen sie halt einfach bei McDonald's ein. Und die haben halt nach einem Monat rausgefunden, dass alles ist in Ordnung. Es hat sich sogar der Cholesterinspiegel verringert. Und einige davon, oder ich glaube sogar alle, das ist natürlich immer mit diesen qualifizierten Aussprüchen immer, hat sich das, haben die ihr Gewicht verringert. Diese Dokumentationen heißen, Moment, das habe ich irgendwo aufgeschrieben. Bowling for Morgan, Portion Size Me und Me and Mickey D. Das sind so drei Dokumentationen und eine von diesen Dokumentationen war auch wissenschaftlich kontrolliert. Also es war so ein bisschen Clinical Trial, wo die halt Leute hatten, die nicht so gegessen hatten. Und die McDonald's-Leute haben sich sogar besser verhalten, weil die anderen halt nichts gemacht haben oder die haben sich nichts verändert und die McDonald's-Leute haben sich verändert. Aber nun kommen wir zu einem wichtigen Punkt, weil ich meine, wie gesagt, die originale Motivation war natürlich die Diskussion, die ich mit Menschen hatte. Und was ich gerade gemacht hatte, war, ich habe Informationen rausgegeben. Die kann man zwar checken, aber die hört sich erstmal an wie, hier sind drei Dokumentationen, lernen wir, was da abgeht und meine Konklusion darauf basiert darauf. Und du hast jetzt keine Ahnung, was da jetzt abgeht. Und nun ist die Frage, dass, ja, muss ich jetzt wirklich da reingucken oder kann ich das einfach so glauben oder klingt das wahrscheinlich? Ich meine, ich würde mal sagen, das klingt jetzt nicht unbedingt unwahrscheinlich, weil ja, jemand, der sich überfrisst, ist bekannt. Jemand, der überfrisst, hat gewisse Probleme. Jemand, der normal isst, hat nicht so unbedingt so viele Probleme. Es gab auch mal einen Anruf, es gibt also eine Biologen oder Mediziner Podcast Radio Show, die nennt sich, ich weiß nicht, wie der nennt, aber das ist ein Dean Endel, heißt der, Dr. Dean Endel oder Edel. Und da hat eine Frau angerufen, hat gesagt, meine Tochter isst jeden Tag zwei Hamburger. Und die Mutter hatte gefragt, ist das schlimm? Wird meine Tochter deswegen zu wenig Nährstoffe bekommen oder was ist los oder sowas? Und er hat gesagt, im Endeffekt, nee, so ein Hamburger ist eigentlich perfekt, wenn du die Nährstoffe abdecken musst, ist eigentlich fast perfekt. Besser noch wäre ein Cheeseburger, weil du halt durch die Milch noch zusätzliche Dinge bekommst. Ich weiß es nicht, Calcium, Chloride, ja. Ja, wie gesagt, ich bin da nicht so medizinisch so bewandert. Auf jeden Fall, es ist anscheinend ein sehr ausgewogenes Essen. Und ob es jetzt gesund ist, ist halt, ja, kann man vielleicht sogar einen Judgment Call machen, aber im Endeffekt es gibt keine unbedingt verifizierten negativen Effekte wie die Super Size Me Dokumentation suggeriert. Auf jeden Fall, das ist definitiv eine lustige Sache, weil man hat es halt, ich habe es immer geglaubt. Ich dachte halt immer, ja, es ist einfach so, weil alle Leute glauben das und deswegen glaube ich das auch und ja, hast du gesehen, ne? Leute glauben viel Scheiß und ich nehme mich jetzt nicht unbedingt raus, aber es ist immer sehr interessant, wenn man seine eigenen Sachen, die man glaubt, ein bisschen challenged, indem man halt untersucht, ob das alles stimmt. Aber ich muss, wie gesagt, schon vorher zugeben, dass es kostet Zeit. Ich meine, untersuchen, dass es diese Fakten gibt. Also in meinem PubMed ist, wie gesagt, was ich vorhin meinte, das war diese medizinische Datenbank, wo du die verschiedenen Artikel und Journale und Papers gelistet bekommst. Das ist eigentlich recht cool, weil du kannst ganz einfach, wenn jemand behauptet, es gibt hier eine Kontroverse zwischen Kreationismus und Evolution, dann schaust du halt auf PubMed, okay, wie viele Papers hat denn das Intelligent Design Movement published? Und wie viele Sachen gibt es halt zum Thema Evolution? Und irgendwie ist ihre Ratio 130.000 zu 7. Und von den 7 ist es eher, sind 4 davon negativ gegen, also sind entweder negativ, oder also negativ im Sinne von, die sind gegen Kreationismus, oder die sind um das Thema, oh nein, der Kreationismus greift immer mehr in unser Leben ein, im Sinne von, in Amerika ist ja diese Gefahr, dass die auf einem State-Level kann das Education Board, was halt die Textbooks und so verschreibt, kann halt bestimmen, was im Curriculum erscheint. Und da sind halt ein paar Papers dazu, die sagen, oh, das ist ziemlich ungünstig, wenn Kreationismus jetzt in der Schule erzählt wird oder gelehrt wird. Besonders schlimm, weil die Intelligent Design Leute gar nicht wissen, was sie erzählen sollen, weil sie keine Theorie haben. Sie haben keine Idee, was sie eigentlich im Endeffekt, was sie lehren wollen, weil sie haben halt nichts. Sie haben halt nur ein paar Sachen, die sie meinen, dass die Evolution nicht erklären kann. Aber das ist alles. Also wie gesagt, es gibt halt wirklich nicht unbedingt eine große Kontroverse und ja, was ist halt ziemlich traurig, weil das Argument ist halt oft teach the controversy. Also du hast die zwei Seiten und warum soll man den Schülern nicht beide Seiten geben? Und das ist klar ein Trugschluss oder wie das auf Deutsch heißt, ein logischer Fehlschluss, weil machen wir das dann auch in anderen Gebieten? Machen wir zum Beispiel eine Geschichte erzählen, wo der Holocaust nicht passiert ist? Weil es gibt Leute, die das glauben. Oder sagen wir, hier ist die alternative flache Erde-Theorie, anstelle von, dass wir, oder wir sind im Mittelpunkt des Universums. Das machen wir einfach nicht. Das ist einfach, unser Wissenschaftscurriculum sollte eigentlich schon gerne aus Wissenschaft bestehen. Aber ja. Was gibt's denn noch so für Themen, die ich interessant fand? Ich meine, im Endeffekt, ich spreche ja die ganze Zeit über Pseudowissenschaften und das hatten wir natürlich schon alles mal, aber es geht halt im Endeffekt darum, wie man sich im Netz halt dazu informiert. Und ich persönlich bin eher jemand, der natürlich halt diese Sachen in Google eingibt und halt Criticism dahinter packt oder Skepticism. Und was besonders lustig ist, sind halt Sachen wie UFOs. Also, UFOs sind halt unidentifizierte Objekte im Himmel oder oben in der Luft halt. Und das ist manchmal halt, manche sind halt ziemlich sophisticated, was heißt, dass sie zum Beispiel mit Photoshop oder was es sonst so für Adobe-Produkte gibt, die gut Images und also Bilder und Videos manipulieren können, wo man halt wirklich richtig coole Spaceships hat und so, oder das halt sehr billige Modelle, wie zum Beispiel dieses fliegende Teekessel, da kommt es halt her, weil das halt so billig aussieht. Und wo du halt sehen kannst, das ist fake, besonders weil es fake ist, weil das Ding fliegt halt genau so, wie man sich vorstellen würde, wenn man ein Pendel hat, das unten halt einen schweren Bleikörper hat oder sonst was man halt ein bisschen so dreht. Das ist halt so die Bewegung ist halt genau konsistent mit dem, was du halt selber machen würdest. Und dann kommen halt so Argumente wie, ja, aber das kann nicht sein, weil auf dem Bild sehe ich nicht, dass da oben das Panel gehalten wird. Und das ist anscheinend das Argument, dass deswegen kann es nicht wahr sein, weil das Pendel nicht zu sehen ist. Ja. Jetzt hier wurde gerade gesagt, bei UFOs muss er immer an Nina Hagen denken. Das hat Air Mac gerade gesagt. Nina Hagen ist, glaube ich, auch bekannt für jemanden, der nicht glaubt, dass AIDS und HIV miteinander zu tun haben. Was natürlich auch, Quatsch ist, wenn man mal... Ich meine, da ist es halt so ein Problem, da kann ich halt recht wenig dazu sagen. Natürlich ist alles wieder evolutionstechnisch, weil... wir haben halt so ein Virus und der nistet sich halt ein und ja, hat halt diese Nebeneffekte und sowas und ist natürlich auch schlecht, weil ich weiß das Argument von Nina Hagen gar nicht, warum es nicht passt. Achso, genau, weil Leute, die HIV-positiv sind, haben nicht unbedingt die Symptome, die AIDS-Patienten haben. Das ist, glaube ich, das Argument. Deswegen hat es nicht unbedingt was miteinander zu tun. Kann ich jetzt zu wenig zu sagen, wenn jemand eine Ahnung hat zu einem Thema, HIV und warum das nicht passt, oder warum HIV und Nina Hagen. Wenn da jemand mehr Informationen hat, sagt das Bescheid. Ansonsten, wie gesagt, das ist jetzt ein Thema, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Also beuge ich mich dem Konsensus. Und der Konsensus ist, dass HIV mit AIDS zu tun hat. Natürlich ist das ein Argument von Autorität, aber ja, ich glaube, an manchen Stellen muss man halt sagen, okay, ich habe keine Ahnung, ich habe keine konstruktiven Kritik, die ich anbringen kann, weil ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Hätte ich Ahnung, würde ich halt sagen können, oh, hier ist vielleicht irgendwas, was nicht ganz passt. Aber ja, gibt's nicht. Gut. Was gibt's denn sonst noch so für schöne Dinge, die wir haben? Genau. Webseiten, die ich besonders interessant finde, sind LearnOutLoud. Das ist LearnOutLoud.com, glaube ich sogar. Und das ist ein kleines Projekt, da haben sie ein kleines Web-Shop-Style-mäßiges Framework, Buzzword Deluxe, also Kategorien, und kann man halt sagen, okay, ich möchte gerne was für Wissenschaft lernen, und dann kannst du halt weiterklicken, ich möchte Wissenschaft, oh, vielleicht Physik, und dann kannst du weiterklicken, Astrophysik, und dann gibt's zum Beispiel Universitätskurse, also ein Introductory-Kurse zu dem Thema Astronomie. Und so kann man sich halt über ein Jahr lang, weil es ist halt so ein Kurs, das geht halt ein Jahr lang, kannst du die halt da weiterbilden. Um rauszufinden, wie heiß ist denn jetzt zum Beispiel unsere Sonne, oder warum hält das ganze Universum sich zusammen und sowas. Oder man vielleicht, wenn man ganz fancy ist, kann man vielleicht so Black Hole-mäßig gucken, was da so ist. Aber es gibt halt, wie gesagt, es gibt im Netz so viele tolle Sachen, die man lernen kann. Man muss einfach nur den Sprung halt finden und zu sehen, das interessiert mich und ich gehe einfach mal gucken. Und jetzt geht's halt. Ich höre mich gerade selber nicht mehr. Wie gesagt, das Hauptproblem ist natürlich immer zu finden, was davon, was passt und was nicht passt. Aber ich bin, wie gesagt, schon fast wieder am Wiederholen, was ich vorhin schon gesagt hatte. Aber ja. Ja, gut. Ich glaube, machen wir schon Musik, weil ich gerade ein bisschen hänge. wir haben wieder ein Lied, und zwar ist das Lied diesmal von MSX Project wieder. Obwohl, vielleicht mache ich mal was anderes. Ich war für den Outsider von vorher, und das Lied ist Asking, weil das klang vorhin recht cool. Und klick, klick. Und bis gleich. So, das war das Lied Asking von Outsider. Und zwar geht's jetzt ein bisschen weiter mit Diskussionskultur, weil das war gerade ein Thema im IEC, was ich aber schon halb die ganze Zeit mal angeschliffen habe, weil Diskussionskultur ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man das irgendwie kann, weil oftmals natürlich der Gegenüber, weil du bist ja natürlich, oder man selber ist natürlich immer perfekt, aber die Leute machen halt oftmals sehr viele Fehler in ihren logischen Schlussfolgerungen, dass sie zum Beispiel sagen, okay, wir waren ja auf dem Mond, und dann sagst du halt, okay, was sagst du denn zu der Telemetrie-Sache? Ja, das war dann das, und man erklärt sich halt alles immer zurecht, aber man akzeptiert niemals und sagt, okay, was du mir jetzt gerade hier beweisen könntest, wenn das ist, was ich glaube, und wenn du das also jetzt beweisen kannst, dass ich Unrecht habe, dann muss ich logisch meine Meinung ändern. Weil jetzt habe ich gesagt, das ist, deswegen glaube ich nicht, aber hier ist, und deswegen glaube ich nicht. Und dann sagt der andere halt, ja, hier ist der Beweis, also glaub mir. Oftmals ist es halt nicht so, weil sie sagen halt, ja, okay, das akzeptiere ich, aber wie kamen jetzt die Sonden dahin? Und also es gibt halt, wie gesagt, diese Diskussionsart von, man nennt sie auf Englisch Moving the Goalpost, und zwar, ja, jemand argumentiert etwas, widerlegt einen Punkt, den du hast, und der andere, ja, geht halt zurück und sagt, ja, aber jetzt habe ich einen neuen Punkt, den du widerlegen musst. Und das macht man halt so lange, bis einer sich gegen den Kopf klatscht und sagt, okay, ich kann nicht mehr, du bist mir zu doof. Oder du bist mir, weiß nicht, ja. Ja, mir jetzt hier gesagt, Fehler eingestehen ist für viele schwer. Was, das kann man auch sehr gut nachlesen im Buch How to Win Friends von Dale Carnegie. Ist von den 20er Jahren. Und das ist immer noch aktuell. Und zwar sagt er in dem Buch, dass du kannst jemanden in der Diskussion eigentlich nicht überzeugen. Du kannst mit ihm diskutieren und der wird vehement seinen Standpunkt verteidigen. Aber dann vielleicht, wenn du ihn 3 Monate später mal wieder triffst, hat er sich vielleicht gedacht, oh, was der andere Typ gesagt hat, war nicht ganz falsch. Und dann, ja, ändert er seine Meinung und tut so, als wenn er die Meinung nie vorher besessen hat. Ich meine, das ist oftmals so der Fall. Natürlich sind manche nicht so drauf, aber oftmals hat, ich meine, das ist besonders meine persönliche Einstellung dazu oder meine Erfahrung. Oftmals ist es leider so, dass Leute, die gestehen nicht den Fehler ein in der Diskussion, sondern ein paar Monate später sagen einfach, oh, das ist meine neue Meinung und die hatte ich schon immer. So wie halt 1984, wo man halt die ganzen alten Papierschnipsel verbrennt und ja, das war wie man immer im Krieg mit Eurasia. Ja. Auf jeden Fall, diese Diskussionssachen sind sehr interessant. Also ich bin da ja kein Fan von, weil neulich hatte ich mal eine Diskussion mit jemandem zum Thema Homöopathie, weil ich das sehr wichtig finde, dass das nicht, ja, den Standpunkt bekommt, den es zum Beispiel in England hat. Ich meine, in Deutschland, ich bin persönlich nicht jemand, der oft zum Arzt geht, weil ich nicht krank bin. Aber wenn ich zum Arzt gehe, dann möchte ich eigentlich nicht gerne Homöopathie verschrieben bekommen. Was ich letztes Mal bekommen hatte, als ich, das kennt ihr vielleicht von der Radiosendung, da war ich ein bisschen krank oder kränklich und habe dann Homöopathie bekommen. Und das ist schon irgendwie ein bisschen dreist, wenn man sieht, dass es keine Basis in der Realität hat. Und man muss halt auch ein bisschen in die Zukunft projizieren, dass wenn die gesetzlichen Krankenkassen sagen, alles klar, Homöopathie akzeptieren wir, das funktioniert ja anscheinend, ich meine, das wird ja dauernd verschrieben, das ist jetzt unsere neue Art, wie wir Krebs bekämpfen, weil das ist viel billiger und ja, viel Spaß damit. Das ist halt irgendwie so eine Position, die kann ich halt irgendwie nicht verstehen oder das kann man eigentlich nicht zulassen, deswegen muss man Homöopathie an allen Fronten bekämpfen oder alternative Medizin an allen Fronten bekämpfen. Ich meine, es wäre schön, wenn es wahr wäre. Es wäre wirklich schön, wenn Homöopathie wahr wäre. Nicht, weil es besonders theoretisch, besonders Physik über den Kopf werfen würde, weil anscheinend Wasser kann die Sachen merken. Ich meine, wenn ich unter der Dusche ein bisschen Musik mache, das wäre vielleicht ein bisschen peinlich, wenn ich das nachher irgendwie ja, im Glas zu hören bekomme. Aber auf jeden Fall, es wäre doch wunderbar, wenn Homöopathie funktionieren würde. Dann würden wir einfach alle tollen Sachen, die Probleme fixen, Krebs, Anti-AIDS, Anti-sonst was, packen wir alles in das Trinkwasser rein und alle sind gesund. Das wäre doch wunderbar. Nur leider gibt es halt keinen Realitätseffekt, dass es funktioniert. Mir jetzt hier wird gerade gesagt, dass Homöopathie Homöopathie funktioniert teilweise schon wegen einer größeren Zuwendung vom Arzt und dem Placebo-Effekt. Was definitiv stimmt, dass es einen subjektiven Unterschied gibt zwischen, also es gibt halt subjektive Empfindungen zu einer Krankheit und es gibt objektive Empfindungen zu einer Krankheit. Es gibt Studien, die Placebo gegen nichts testen, aber davon gibt es sehr wenige aus dem Grund, weil nichts tun wird halt oftmals nicht angenommen von dem Institut, das halt diese klinischen Trials gut heißt. Warum diese klinischen Trials halt, also muss, erklär mal ganz kurz. Du musst, wenn du medizinische Sachen testest, musst du sie vorher anmelden. Aus dem Grund, weil wenn du negative Effekte hast, dann hast du eher so etwas, du möchtest es nicht gern publishen, weil negative Sachen publishen gibt halt nicht so viel, ja, gibt halt nicht so viel Street Cred, wie wenn du positive Effekte publishst. Deswegen muss man das halt vorher anmelden und wenn du halt negative Effekte hast, dann musst du sie trotzdem publishen. Und das nennt sich Publication Bias, kann man nachlesen auf Wikipedia. Aber auf jeden Fall, es ging jetzt um diesen Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt ist im Endeffekt, wurde getestet gegen Nix-Tun und gegen Akupunktur. Also du hast, Akupunktur ist auch ein Placebo-Effekt. Auf jeden Fall, du hattest diese Studie. Leute hatten RSI, das kennen wir vielleicht vom Emacs-Nutzen oder sonstigen Editoren. Oder, ja, weiß nicht, was man so halt hat. Und da hatten sie halt den Arm genommen und haben halt ein bisschen reingestochen mit Akupunktur. Es war sogar Sham-Akupunktur, es war also Fake-Akupunktur. Die haben halt nur Stäbchen reingesteckt, die aber die Klinge wieder hochgezogen haben oder die im Endeffekt nicht das Fleisch so weit durchdrungen haben, dass es im Endeffekt das Gewebe trifft. Und dann gab es diese Zuckerpillen, die wurden auch getestet und dann gab es eine dritte Kontrollgruppe, die nichts bekommen hat. Also normalerweise sind Kontrollgruppen eigentlich immer Placebo-Gruppen, aber in dieser Studie waren Kontrollgruppe nichts tun. Wir haben sie getestet, subjektive Empfindungen, die Akupunktur bekommen haben, sogar Sham-Akupunktur, hatten die besten positiven, hatten den besten Effekt. Aus dem Grund, weil sie aktiv halt was bekommen haben. Die mit Placebo haben einen kleineren Effekt gehabt, aber sie hatten einen besseren Effekt, als die nichts bekommen hatten. Das sind jetzt die subjektiven Einstellungen, also fühlt es sich besser. Es ging sogar so weit, dass die Leute, die diese Akupunktur bekommen hatten, sich so toll fühlten, dass wenn sie die Akupunktur bekommen hatten, dass wenn die Stäbchen wieder ausgezogen worden sind oder diese Dinge wieder ausgezogen worden sind, dass sie sofort gesagt haben, oh, es tut wieder super toll weh. Das ist super toll weh. Das ist die subjektive Einstellung. Und jetzt kommt halt die objektive Sache. Die haben halt objektiv getestet, ob deine Stärke im Hand sich verbessert. Dann haben sie also Bälle genommen, die halt die Kräfte misst. Und bei keinem von den dreien hat sich irgendeine Besserung gezeigt. Also objektiv waren sie auf demselben Niveau, subjektiv waren sie auf einem besseren Niveau. Nun ist die Frage nicht, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert, sondern eher, ist es ethisch korrekt, nur Placebo oder nur subjektive Sachen zu verschreiben. Und ich glaube, es ist nicht richtig. Weil ich glaube, es ist nicht so, dass wir irgendjemanden herablassen und sagen müssen, für dich reicht Placebo, aber ich brauche schon gerne, ich möchte eigentlich schon gerne Medizin haben, die mir hilft. Und wenn sie nicht hilft, dann möchte ich gerne von vornherein wissen, sie hilft nicht und du hast so und so lange zu leben, zum Beispiel. Wie jetzt neulich, wenn jemand im Netz ein bisschen aktiver ist, gab es einen Typen, den nennt sich, weiß ich nicht. Also, er hat auf jeden Fall eine Lecture gegeben, die hieß The Last Lecture, da kann man den finden, Randy Pausch. Und er hatte Pancreatic Cancer, was eine Krebssache, eine Krebskrankheit ist, die nicht geheilt werden kann mit dem momentanen Standard der Technik. Und ihm wurde gesagt, du hast 6 Monate zu leben, aber also 6 Monate mit einem guten Stil zu leben. Also es ist nicht, dass du jetzt irgendwie krank wärst oder Chemo oder so. Es lohnt einfach nicht, sondern du hast 6 Monate und dann bist du weg. Und und das ist halt, das kann natürlich, manche können das nicht ab, aber er hat gesagt, alles klar, ich finde das besser, wenn man mir sagt, du hast so und so viel Zeiten zu leben und Akupunktur und was man sonst so versucht, es bringt nichts, ich mache es nicht, weil das ist halt nur falsche Hoffnungen erwecken und es ist besser in der Realität zu leben als in der Fairy Tale oder wie man das halt nennt. Eigentlich möchte ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen Musik machen, weil im IEC wurde recht viel geschrieben, was ich nachlesen muss, damit ich nicht irgendwelche Sachen erzähle, die ich nicht, oder Sachen sage, die nicht ganz korrekt sind. Naja. GLT-Pod, ich adressiere das jetzt nicht, weil das ist eher. Also das Homöopathie-Zeug adressiere ich jetzt nicht, weil das eher Sachen sind, da glaube ich, hast du ein Missverständnis, was Homöopathie heißt. Es geht nicht bei Homöopathie um irgendwelche Wurzelbehandlung, also im Sinne von, du hast nicht irgendwelche natürlichen Mittel, die du nimmst, sondern du kriegst Wasser im Endeffekt. Und das gibt auch, die Homöopathen geben das zu, du kriegst im Endeffekt Wasser. Der Effekt ist halt, die glauben, dass das Wasser halt sich Sachen merken kann und diese Heilkraft da noch drin ist. Aber genug von Homöopathie. Was auch lustig ist, sind Geistergeschichten. Weil Geistergeschichten wäre auch nicht schlecht. Ich meine, Geistergeschichten, offensichtlich sind die falsch. Weil, wenn du diese Geister, Ghostbusters, oder wie man die nennt, wenn man die fragt, ob die nicht mal ein bisschen untersuchen können. Ich erkläre ganz kurz. Es gibt bei Geistern natürlich verschiedene Leute, die verschiedene Sachen machen. Es gibt Leute, die sind Medien, also Medium, die anscheinend Geister channeln können. Du kannst halt sagen, okay, mein Vater ist tot und ich kann jetzt mit diesem Medium sprechen und sie spricht halt per Proxy mit meinem Vater und mein Vater spricht, oder der Vater spricht durch sie, er spricht mit mir durch sie durch. Und dann gibt es noch andere, die sagen, ich kann Geister finden, indem ich halt eine ganz coole Technologie nutze, die gewisse elektrische Schwingungen misst und ja, und sowas. Und bei diesen Schwingungen testen, also die Leute, die halt diese Ghostbuster-mäßige Technologie nutzen, die haben eher ein Problem, dass sie keine Baseline erschaffen können. Was im Endeffekt, die können nicht in ein Haus gehen und keinen Geist finden. Also wenn sie getestet werden, dann finden sie in jedem Haus einen Geist. Und das ist halt eine nicht falsifizierbare Proposition. Also du könntest zum Beispiel sogar, also ich weiß nicht, ob das getestet wurde, ich glaube, das hat NES, das ist New England Skeptical Society, die hat ein paar von diesen Ghostbustern getestet und die finden sogar Geister in einem neu gebauten Haus. Und natürlich kommt das Argument, ja, das sind jetzt wahrscheinlich die indischen Gräber, die da unten unter dem Haus liegen und sowas. Aber du kannst im Endeffekt keine Baseline etablieren, wo du sagst, okay, hier sind keine Geister. Und jetzt gehe ich zum Haus, zum anderen Haus und sage, okay, hier sind Geister, weil hier habe ich Schwingungen, die im anderen Haus nicht sind. Also diese haben schon eine nicht falsifizierbare Position und deswegen kann man sie halt jetzt nicht unbedingt super ernst nehmen, weil, wenn du nicht falsifizierbar bist, bist du nicht wissenschaftlich. Aber ja, das sind auf jeden Fall die Geistergeschichten und Geister wäre, wie gesagt, das ist alles Sachen, die wären toll, wenn die wahr wären. Ich meine, ich würde gerne mit meinem Vater sprechen. Also das ist nicht so, dass, ja, scheiße. Das ist einfach nur, es ist Hokuspokus. Es gibt, wie gesagt, diesen Spruch, dass sie können zwar mit Geistern sprechen, aber die Geister sprechen nicht zurück. Und ja, das ist im Endeffekt das, was es bedeutet. Andere Leute nennen sich dann Psychics. Ich weiß das deutsche Wort nicht. Also irgendwie sind sie paranormale. Ja, die haben paranormale Fähigkeiten. Sie können zum Beispiel in die Zukunft schauen, sie können dann Gedanken lesen, all solche Dinge. Kennt man oft von Magiker, die. Du malst zum Beispiel ein Haus und die haben das Haus auch gemalt, weil die haben halt deinen Gedankenstrom ausgelesen, während du das Haus gemalt hast. Oder Tricks wie. Oder nee, ich sag nicht Tricks, sondern eher. Oder Sachen wie, sie können, wie heißt das, Spoonbending auf Deutsch, sie haben einen Löffel, sie können Löffel verbiegen, so wie Uri Geller. Uri Geller war sehr bekannt in Deutschland, er war sogar in den 90er Jahren bekannt, obwohl er in Amerika in den 70er Jahren schon debunked wurde. Uri Geller, wie gesagt, das ist halt so Sachen, wäre schon cool, wenn jemand irgendwie mag. Ich meine, das ist wie wenn du X-Men schaust und du hast halt Magneto, der irgendwelche Sachen machen kann. Das wäre sehr toll, wenn das gehen würde, aber es gibt halt. Sie können es halt nicht wissenschaftlich untermauern. Sie können halt nicht einen Test machen, wo sie es beweisen. Was jedoch zu einer anderen Sache weiter überleitet, weil es gab einen Test, oder es gab vielleicht sogar mehrere Teste von Leuten, die sagen, sie haben übernatürliche Fähigkeiten. Das bekannteste war. Der Project Alpha. Und zwar ging es darum, es gab zwei unbekannte, zu dem Zeitpunkt unbekanntere Magiker. Die haben für James Randi, wie man vielleicht kennt von der James Randi Educational Foundation. Ja, irgendwie so, ja. Er war ein sehr bekannter Magiker, der lief unter dem Namen The Amazing Randi. Und die haben halt über mehrere Jahre hinweg haben die Tests gemacht in einem Stanford Laboratorium. Wie ist das Deutsch heißt? Ja. Also die haben diese Tests gemacht und im Endeffekt, sie waren Magier und sie wussten, dass sie haben keine übernatürlichen Fähigkeiten. Sie konnten aber die Wissenschaftler überzeugen, dass sie übernatürliche Kräfte hatten. Und was er damit zeigen wollte, war, dass du kannst zwar ein Wissenschaftler sein, aber wenn du nicht weißt, wie diese Psychics funktionieren und arbeiten, kannst du sie nicht wirklich debunken, weil du nimmst halt stundenweise Material auf und die machen halt irgendwelche Kamerawinkel rausfinden, wo sie halt ungestört das Besteck halt verbiegen können. Und ja. Das ist im Endeffekt das, was sie machen. Also sie sind, wie heißt das Wort ist Conjurer und ich bin gerade ein bisschen wieder am rumlabern, ohne mit einem riesengroßen Punkt dahinter zu stehen. Ich kann weiter erzählen von James Randi. Also James Randi ist, wie gesagt, einer von diesen Leuten, die in der skeptischen Bewegung sehr stark angesehen sind, weil sie halt, wie gesagt, das Project Alpha halt orchestriert haben. Oder weil sie halt, weil er, wie gesagt, dieser Magiker ist, er kann halt Leute überzeugen, dass sie irgendwas glauben, was sie eigentlich gar nicht glauben. Oder sie, er kann sie überzeugen, dass er magische Kräfte hat und er kann alle Tricks von Uri Geller nachmachen, besser machen. Und ja, wie gesagt, es ist ein ausgebildeter Magier, war sehr bekannt über die letzten 50 Jahre. Und er hatte eine, wie man vielleicht weiß, eine $1 Million Challenge. Und da ging es darum, dass wenn du meinst, du hast übernatürliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel, du kannst Gedanken lesen oder du kannst, was sind das nur Beispiele, du kannst fliegen oder irgendwas, was wir wissen, was nicht geht oder was wir momentan mit natürlichen Mitteln nicht erklären können. Wenn du meinst, dass du sowas kannst, dann kannst du zu ihm hingehen und sagen, okay, hier ist das, was ich kann. Und dann wird ein Protokoll aufgebaut, dass, okay, du kannst fliegen, alles klar, ich mache die Tür auf oder ich mache das Fenster auf. Dann steigst du raus und fliegst einmal im Kreis um den Baum herum oder sowas und kommst zurück. Und dann hast du $1 Million gewonnen. Und ja, und solche Sachen gibt's halt, es gibt Leute, die sich da anmelden und sagen, ja, ich kann zum Beispiel meine Frau ihre Gedanken lesen oder sowas. Und dann kommen wirklich Cookie-Freaks, die meinen, dass, wenn ich Gedanken lese, dann kann ich halt von meiner Frau das Gedanken lesen und das ist halt auch wieder so, kannst du halt nicht testen, weil die können sich halt vorher abgesprochen haben und die können sich, und dann gibt es halt Leute, die sagen, ich kann nur mit meiner Frau das machen und ich kann es nur machen, wenn ich sie sehe und meine Hände frei sind und ich mit ihr, ja, im Endeffekt kommunizieren kann. Dann gibt es Leute, die können, ich kann Auras spüren und dann, alles klar, wie weit kannst du die Aura spüren? Ja, ca. 30 cm kann ich sie spüren. Alles klar, wir bauen eine Wand auf und du sagst es, an welcher Stelle deine Frau steht. Oder du sagst es, an welcher Stelle die und die Person steht. Das machst du, keine Ahnung, 20 Mal und wenn du es 20 Mal richtig hast, dann kriegst du $1 Million. Also du hast ein Protokoll, derjenige, der meint, er hat übernatürliche Fähigkeiten, der unterschreibt das Protokoll und dann testen sie das. Und ja, bisher, wie gesagt, hat noch niemand diese $1 Million gewonnen hat. Und oftmals wird als Argument angebracht, ja, wurde nicht gewonnen, weil ja, James Randi halt negative Schwingungen ausstrahlt und das ist natürlich der Grund, warum man das nicht machen kann. Und das Lustige daran ist, er ist im Endeffekt gar nicht involviert. Er hat sogar ein Protokoll, dass er sagt, dass er möchte von den Tests gar nichts wissen. Er möchte erst eine Woche nach dem Test informiert werden, ob das Experiment gelungen ist oder nicht gelungen ist. Also damit auch nicht seine negativen Schwingungen das Experiment in irgendeiner Weise stören. Was natürlich das letzte Argument ist, ja, er kann in die negativen Schwingungen gehen natürlich zurück in die Zeit und machen im Retrospekt das Experiment kaputt. Ja, es sind wie gesagt Koko-Leute, die sich da melden, was auch sehr tragisch ist, weil es wäre schön, wenn zum Beispiel Uri Geller oder so sich da mal melden würde. Uri Geller sagt zum Beispiel das Argument, dass, nee, ich möchte diese $1 Million Challenge nicht machen, aus dem Grund, weil ich James Randi nicht mag. Eigentlich wäre das jetzt ja ein Argument, dass du diese Million-Dollar-Challenge machst, weil dann hast du das $1 Million von ihm weggenommen. Aber ja, es gibt halt, wie gesagt, Leute, die man nicht verstehen kann und von diesen Psychic-Leuten gehören die Leute eher dazu. Was auch noch lustig ist, was ich neulich erkannt hatte und ja, da ich ja, wie gesagt, sehr auf diesem ganzen skeptischen Geister-Zeug-Trip bin, weil ich es lustig finde, gibt es Studien zu dem Thema, dass Hunde Gedanken lesen können. Also es gibt Psychic Dogs, die wissen, wenn das Härchen nach Hause kommt. Also von der Arbeit zum Beispiel. Das ist immer an der Tür, das Tier ist immer an der Tür, wenn das Härchen nach Hause kommt. Und die haben Studien gemacht, besonders, also im Endeffekt, es gibt eine Person, die diese Studien gemacht hat, das ist ein Robert Sheldrake. Und Robert Sheldrake hat diese Tests gemacht. Und die sagen im Endeffekt, ja, Hunde sind psychic. Und jetzt kommt das natürlich Subtile. Wenn man diese Studien ganz superficial sich anguckt, also ganz mal so kurios mal rüber, ganz kurz mal rüber scrollt oder wie man auch immer, dann sieht man halt diese ganzen schönen Daten, wo er sagt, okay, wenn das Härchen nicht da ist, dann ist das Tier nur zu 4% an der Tür. In der Zeit, wenn das Härchen nach Hause kommt, ist es zu 50% an der Tür. Und das kann man halt so schön in so Excel-Diagramm reinpacken und dann sieht das halt aus, als wenn das Hund, der Hund halt ja, weiß, dass das Härchen nach Hause kommt. Dass jetzt die Konklusion von dieser Person gleich ist, dass der Hund Gedanken lesen kann, anstelle von, vielleicht hat der Hund das Auto gehört, vielleicht hat der Hund verschiedene Sachen aufgenommen, so, weil das sind, ich meine zum Beispiel, das, ein Punkt dieser Studie war, dass die Studie nicht blind gemacht worden ist. Was so viel heißt, dass der Hund, ja, der Hund wusste natürlich nicht davon, aber die Eltern des Herrchens hatten die Obhut des Hundes, wenn das während der Hund nicht zu Hause war und die Eltern des Herrchens wussten, wann die Person nach Hause kam. Und deswegen war das nicht gut, ist es nicht kontrolliert genug, dass man sagen kann, wir müssen, man muss halt einige Faktoren rausrechnen und das macht halt eine gute Studie aus, wie vorhin schon gesagt, mit den homöopathischen Sachen. Das, ja, irgendwann mal, man muss, je besser die Studie ist, desto weniger gibt es diese Effekte. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht, weil man jetzt irgendwie closed-minded ist und meint, nee, das soll alles so nicht und man möchte nicht, dass es wahr ist, aber es ist einfach nur, wir haben jetzt Parapsychologie, was ist ja, oder paranormale Phänomene, die sind schon seit 100 Jahren, werden die schon getestet. Ich meine, zu Houdinis Zeit, also Houdini ist ja dieser ganz, ganz bekannte Magier, der zu seinem Zeitpunkt halt als sehr bekannt war als Skeptiker, hat er auch diese Sachen versucht immer zu debunken, weil er wusste halt, wie das funktioniert und James Randi hat im Endeffekt seine Position oder sein Lebenswerk übernommen. Hat gesagt, okay, das mache ich jetzt auch, weil das ist sehr wichtig, dass die ganze Welt nicht geflottet wird mit diesen Bogus-Ideen, weil es ist doch viel schöner, dass die Leute die Realität als solches sehen und nicht irgendwelche, naja, Crap. Da gibt es auch einen schönen Quote von Douglas Adams. Ich muss den jetzt paraphrasen. Why can't you enjoy the garden as beautiful as it is, but have to think that there are fairies at the bottom of it too? Irgendwie so war das. Auf jeden Fall, es geht halt darum, dass es so schön ist. Und warum muss man jetzt glauben, dass da unten halt noch irgendwelche Trolle oder Feen oder so runter rumfliegen? Aber ja, wir sind natürlich jetzt sehr weit von dem Thema gekommen, wie man sich im Internet informiert. Aber ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu breit ausgefächert, aber es ging im Endeffekt darum, du musst halt skeptisch sein und es reicht nicht nur zu sagen, ich bin skeptisch, sondern du musst halt wirklich schauen, was realistisch ist. Es gibt diesen Occam's Razor, der ganz bekannte, alles das weghauen, was unrealistisch ist. Wenn deine These die komplette fundamentale Physik aus den, also komplett invalid macht, dann muss man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Also es gibt diesen Spruch, extraordinary claims require extraordinary evidence. Es kann nicht einfach sein, dass du sagst, ja, okay, Wasser hat anscheinend irgendwie Memory. Das ist halt so. Besonders, weil in den Studien halt Homöopathie nicht funktioniert. Je besser die Studie ist, desto weniger ist der Effekt halt da. Und ja, das ist im Endeffekt, man muss halt das Lächerliche loswerden und dann kann man halt gucken, okay, wie sehen die Fakten aus und darauf kann man sein Leben basieren. Das ist halt im Endeffekt, ja, das ist eine Pro-Realitätssendung, wie schon so oft, wenn ich da leider dabei bin. Aber ja, weiter geht's wahrscheinlich ein bisschen wieder das Diskussionsthema. Ich hatte auch mal eine Diskussion mit jemandem, der stark zum Thema Polio eingenommen war. Polio ist ja wie bekannt Kinderlähmung und zu der Geschichte von Kinderlähmung gibt es halt, als die Anfänge der Kinderlähmung Untersuchungen halt waren, gab es einige Sachen, die jetzt in Retrospekt leider sehr schief gelaufen sind. Und zwar, weil das halt so ein Thema war, was man halt als Wissenschaftler gerne lösen wollte, hatten sie ein bisschen überagiert und hatten, ich glaube sogar ein paar Tests gefutscht, und haben diese Medikamente zu früh in eine Massen-Trial reingegeben, was dazu führte, dass einige Menschen gestorben sind, weil das Medikament, was helfen sollte, im Endeffekt ja nicht geholfen hat, sondern sogar starke Nebeneffekte hervorgerufen hat. Und danach wurde es für 10 Jahre lang ich weiß nicht, ob es gebannt wurde. Auf jeden Fall wurde es halt gesehen als, ihr habt jetzt mehr Schaden angerichtet, als was ihr geholfen habt. Also machen wir jetzt 10 Jahre lang ein bisschen Pause und danach fangen wir wieder an. Und dann wurde auch die Polio-Impfung und Schlupfimpfung und so erfunden. Und ich hatte mit jemandem diskutiert, der dieses Zeitloch gerade verpasst hatte. Also nachdem die Kinderlähmung sich im Endeffekt schon manifestiert hatte, kam dieses Mittel erst raus, was zu dem Zeitpunkt schon zu spät war. Und er, ich weiß nicht, ob er sagen kann, ob er das hasst, aber auf jeden Fall, das ist halt so eine sehr emotionale Diskussion, weil ich bin natürlich pro Wissenschaft und er ist halt ein bisschen gegen Wissenschaft, besonders weil, hallo, er hat es halt gerade verpasst, was natürlich eine vollkommen verständliche Position ist. Aber man kann in solchen Diskussionen halt oftmals nicht diese emotionalen Dinge mit reinnehmen. Das ist halt, man muss auf Fakten seine Sachen basieren. Was ich vollkommen verstehen kann, was sehr schwer ist, wenn man besonders selber sehr stark davon betroffen ist. Ich meine, wenn ich, zum Beispiel das mit diesen homöopathischen Mitteln und sowas, wenn du sehr krank bist und deine einzige Chance, oder du hast keine Chance in der konventionellen Medizin. Nun ist die Frage, ja, was machst du? Ich meine, es gibt Leute, die akzeptieren das, wie ich halt vorhin erzählt hatte, der Randy Pausch. Und es gibt Leute, die halt alles Mögliche probieren, weil alles Mögliche hat immer noch eine minimale Chance, dass es funktioniert als nix. Und dann kommen wir auch wieder zu einem often Fehlschluss, dass zum Beispiel du hast eine Krankheit und nimmst eine enge alternative Medizin, zum Beispiel du gehst zum Akupunkturmenschen oder zum Chiropraktiker, also jetzt Chiropraktiker bitte nehmen als klassische Chiropraktiker und nicht die neumodischen, die auf Wissenschaft basieren und machst halt, du wirst, im Endeffekt, dir geht es danach besser. Nicht nur du geht es danach besser, sondern du wirst auch objektiv, wirst wieder geheilt. Dann kommt halt oftmals, ich wurde geheilt aus dem Grund, was ich gemacht habe. Also die Akupunktur hat mich geheilt, obwohl ohne Akupunktur wäre ich schon ja auch geheilt. Das ist oftmals, das ist eine Fallacy, die nennt sich Moment, das muss ich mal kurz auflesen. Auf jeden Fall, das ist halt im Retrospekt, dass du halt, das war der Grund. Also man kann es vielleicht sehen als, ja, Causation, ne? Korrelation ist keine Causation und so, aber es nennt sich Post-Hoc-Ergo-Propter-Hoc. Das heißt im Endeffekt, A kam vor B, also hat A B geschaffen. Und das ist halt, wie gesagt, das ist halt so ein Trugschluss, der halt oft mal vorkommt. Und ich kann den Leuten halt nur empfehlen, diese ganzen Argumenten, diese ganzen Trugschlüsse und Fehlschlüsse und sowas alle zu lernen, zu verinnerlichen. Auf jeden Fall die besten 20 oder die am oftesten vorkommen. Weil oftmals, wenn du mit jemandem diskutierst, dann fallen oftmals diese ganzen Trugschlüsse in die Diskussion mit rein. Und das ist halt, du taintest die Diskussion im Endeffekt zum Negativen, wenn du Diskussion auf solchen logischen Fehlschlüssen basierst. Und es ist, wie gesagt, sehr schwer, dass man das nicht hat. Also ich kann als Beispiel dann nur dieses bringen, du redest mit jemandem und dann sagst du halt, ja, du hast keine Ahnung, weil, ja, du bist ja hier Homöopath oder so. Was ich halt nicht akzeptieren kann als Argument. Also ich meine, ich mache das jetzt selber nicht, weil, aber wenn jemand sagt, du hast keine Ahnung, weil du hast keinen Doktortitel, oder du hast keine Ahnung, weil du hast ja Mathe studiert und nicht Medizin. Das sind halt diese ad hominem Attacken, die halt oftmals vorkommen. Und was ich jetzt oftmals aus Diskussionen kenne, was ihr wahrscheinlich auch oftmals aus Diskussionen kennt, ist das Strawman-Argument. Dass du nimmst eine Karikatur von einem Gegner als Position und bash die weg. Weil du hast die Karikatur halt aufgebaut und du weißt, wie sie funktioniert. Und und das ist halt, dann kannst du sie halt weghauen wie sonst was. Das machen sie besonders oftmals bei den Kreationisten und der Evolution, dass du, die Kreationisten sagen, Evolution sagt, dass wir vom Affen abstammen. Oder dass wir vom Schimpansen abstammen. Und das ist wie gesagt halt, und dann kommt halt dass ein Schimpanse als Baby einen Menschen hatte und deswegen ist der Mensch erschaffen worden. Das ist wie gesagt, das ist eine Karikatur, die halt komplett nicht mit der Realität übereinstimmt, aber die kannst du halt super schnell aus dem Weg schießen, indem du sagst, ich habe noch nie einen Schimpansen gesehen, der einem menschlichen Baby geboren hat. Was ja vollkommen stimmt, aber es ist halt eine absurde. Du nimmst halt eine absurde Karikatur von der anderen Position und sagst halt, ja, das ist unwahrscheinlich oder das ist lächerlich. Und dann kommst du halt mit diesem Strohmann-Argument. Und ja, wie gesagt, das hatte ich halt sehr oft schon mit Leuten in Diskussionen und ich mache das wahrscheinlich selber auch. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt immer so Sachen, wo man selber auch aufpassen, was man eigentlich macht, weil es kann oftmals vorkommen, dass man sich selber dabei erwischt, dass man irgendwelche logischen Druckschlüsse oder Fehlschlüsse ja, nutzt, um seinen Punkt ja, zu beweisen oder wie auch immer. Ich mache nochmal ganz kurz ein kleines Lied, bevor wir nochmal abschließend eine Konklusion machen von dem wunderbaren Meta-Blub-Thema, was wir haben. Und zwar ist das MXS Project und zwar ist das Deep Chaos, das Lied. Das war die kleine chillige Pause mit dem Lied Chaos oder Deep Chaos. Und jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch ungefähr 3 Minuten, bis die Sendung vorbei ist. Und ja, normalerweise soll man hier immer so ein bisschen abrunden, irgendwie erzählen, was man jetzt so aus dem ja, ganzen Zeug hier gelernt hat. Ja, nicht viel. es kam ein kleiner Kommentar, dass man, was ich jetzt interpretiere, als man sollte nicht closed-minded sein. Ja, was ich auch vollkommen verstehe. Es ist halt ein Argument, dass, ja, nur weil wir jetzt nicht gerade alles verstehen und wir verstehen nicht alles, deswegen, warum muss man es halt gleich dismissen? Ja, was habe ich so großartig zu sagen? Ich meine, wenn die weiterhin diese paranormale Sachen untersuchen wollen, ist wunderbar. Solange halt ihre methodologischen, also wenn, solange ihre Studien halt auf einem hohen qualitativen Niveau ist. Und solange sie nicht ihre Studien in der Öffentlichkeit, also in den Medien veröffentlichen, sondern die sollen halt schon gerne den Prozess einhalten, wie normalerweise Studien funktionieren. Also du machst eine Studie, du kriegst ein Peer Review und dann wirst du gepublished, wenn das den Standard entspricht von dem Magazin, was du halt machst. Und man sollte aufpassen, dass man jetzt nicht seine Informationen zur Homöopathie aus dem ja, Journal für Homöopathie läuft. Dass man seine homöopathischen Informationen nicht aus dem Journal für Homeopathic Medicine nimmt, weil das halt, wie gesagt, offensichtlich ein Bias hat zu homöopathischen ja, Medizin. Und wenn sie behaupten, dass es funktioniert, dann müsste es ja in einem konventionellen Medizinjournal auch vorkommen, als hier ist eine offizielle ja, Sache, die funktionieren kann. Und ja, wie gesagt, das können wir halt gucken und es funktioniert und dann können wir es alle nutzen und die Welt ist viel besser, weil wir es einfach ins Trinkwasser reinpacken können und alle sind gesund. Ja. Also nicht auf, man muss nicht immer sagen, dass es halt close-minded ist, sondern ich möchte es halt schon gerne, dass es wahr wäre, einfach nur aus diesem, weil das die Konsequenz dahinter wäre, zwar, dass das Universum nicht so ist, wie ich gedacht hatte, aber wir haben einen großartigen Benefit, weil alle Menschen gesund sind, weil das ja so toll funktioniert. Okay, das war im Endeffekt die Sendung. Ich mache nochmal ein bisschen Werbung für den CTC Ulm. Und zwar haben wir jeden Montag das ein Chaos-Treff. Oder ja, Montagstreff nennt sich das sogar. Einfach gehen wir auf ulm.ctc.de. Da kann man sich rumklicken und kann man vielleicht irgendwie nach einer halben Stunde bestimmt auch das Bildchen finden, wie man uns findet. Und zwar sind wir in der Uni Ulm im Café Einstein. Nächsten Monat gibt es wieder ein Vortragsseminar und diesmal ist der Vortragende Mike M. Feiri im IRC. Könnt ihr alle anpingen und sagen, meine Güte, bist du lame oder dein Apple ist lame und so, ne? Aber ja gut. Ja, ich sag dann nur Tschüss von der Sendung und ja, ich glaube nicht, dass wir uns nochmal sehen, weil das meine letzte Sendung war für dieses Mal. Oder für immer im Endeffekt, weil ich jetzt wegziehe. Alles klar und auf Wiedersehen. Und jetzt kommt gleich Alternative Crash.